willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale, der drei Fragezeichen Podcast. Heute mit
Thomas Freitag
und Oliver Hecke. Olli, es ist total toll, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich, denn unsere letzte Folgenbesprechung der Ameisenmensch, die kam sehr gut an.
Das freut mich. Es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. Und ja, ich freue mich auch heute, dass ich wieder dieser Produktion hier beiwohnen darf.
Wir machen diesen Podcast ja auch noch zusammen mit unserem Freund Benjamin. Und ich finde aber diese Konstellation ganz interessant. Eine Folge mache ich mit Benjamin. Und danach möchte ich mal eine Folge veröffentlichen, die ich mit dir mache, so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann mal wieder eine Folge zu dritt machen. Da müssen wir aber eine richtig besondere Folge raussuchen. Wenn ich sage, mit besondere Folge, spiele ich ein bisschen auf die Trashing-3-Fragezeichen-Folgen an. Es gibt ja diese Folgen, die du immer wieder in diesem Podcast hier erwähnst, die du dir irgendwie Ende der 90er auf dem Flohmarkt gekauft hast.
Ah.
Eine davon haben wir schon gemacht.
Haben wir schon gemacht, würde ich gerade sagen.
Und da gibt es noch eine andere, nämlich die Fußballgangster.
Fußballgangster und Hexenhandy.
Oh.
Ja, das wird noch richtig, es wird noch richtig wehtun hier.
Bitte Fußballgangster, denn ich muss sagen, auch wenn viele Fans der drei Fragezeichen Fußballgangster nicht mögen, ich mag die Folge. Also ich finde die irgendwie so, die hat so einen gewissen Spaßfaktor und auch eine gute Atmosphäre. Und deswegen, ich finde die gar nicht so schlimm.
Deine Reaktion habe ich jetzt auch eher als Missgunst gegenüber der Hexenhandy-Folge gedeutet.
Na, überhaupt nicht, nein.
Okay. Kommen wir dazu, wenn wir bei der Folge sind, würde ich sagen.
Denn wir reden heute nicht über Fußballgangster, aber ein großer Wunsch meinerseits ist, diese Folge mal wieder mit euch beiden zu machen. Wir besprechen heute Hörspielfolge Nummer 147, die da heißt Grusel auf Campbell Castle. Diese Folge ist im Februar 2009 als Buch erschienen. Das Hörspiel erschien am 24.06.2011. Erst so spät wegen des Rechtsstreites, der damals war, weil es ist ja zwischen 2005 und 2008 keine neuen drei Fragezeichen-Folgen erschienen. Deswegen kam diese Folge erst ein bisschen später auf den Markt. Und für dich ist es jetzt eine Premiere.
Ja, weil ich diese Folge nicht vorher schon kannte, wie die anderen Folgen, die wir bis jetzt besprochen haben. Sondern da musste ich mich wirklich ganz neu reinhören. Und das war wirklich ungleich schwieriger, als eine Folge tatsächlich vorzubereiten, die man vorher schon gehört hat. Weil da hat man ja schon vorher im Kopf, was man ungefähr sagt und macht. Und hier musste ich mich tatsächlich auf die Folge konzentrieren und was schreiben. Und ich merke, ich werde alt. Ich kriege das alles nicht mehr so gleichzeitig hin. Meine Multitasking-Fähigkeiten lassen echt nach. Aber ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Und auf eine interessante Sache, wo ich ja dachte, oh Gott, bin ich jetzt echt zu blöd, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll, aber der Kontext ist, ich bin nicht so dumm oder Thomas ist auch so dumm wie ich. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Die üblichen Erzähler
sind... Ganz kurz, ich wollte noch was sagen. Du hast ja schon mal zu mir gesagt, dass du keine neuen drei Fragezeichen-Folgen kennst.
Richtig.
Und da dieses Hörspiel 2011 erschienen ist und ja relativ aktuell ist... war es ja für dich jetzt eine relativ brandneue Folge. Gehen wir da im Hörspiel selber drauf ein oder möchtest du schon was dazu sagen, wie du den Stil und die Umsetzung anhand dieser neuen Ära der drei Fragezeichen fandest? Weil du darfst ja nicht vergessen, auch wenn du sagst, Poltergeist ist für dich eine neue Folge, jetzt sind nochmal 14 Jahre ins Land gezogen.
Darf ich dir hierzu eine Frage stellen?
Mhm.
Werte diese Frage bitte nicht als Bewertung dieser Folge. Welche Zielgruppe möchten die Produzenten mittlerweile eigentlich ansprechen?
Ich würde sagen, eigentlich... In erster Linie sind ja eigentlich die 8- bis 12-Jährigen, die damit angesprochen werden sollen. Aber ich denke mir mal, die Zielgruppe ist ja eher wirklich die Fans, die damit aufgewachsen sind. Also unser Alter, die Mitte 30 bis Anfang Mitte 40-Jährigen.
Also sie wollen auch wirklich keine Neuen mehr vom Hocker reißen, wo sie sagen, oh, ich höre mir jetzt diese Folge mal an, drei Fragezeichen, habe ich schon mal gehört. Grusel auf Campbell Castle, das klingt ja interessant. Kommen wir übrigens auch nochmal darauf zu sprechen, auf den Titel. Da muss ich mal reinhören und dann, ach, die ist ja klasse, drei Fragezeichen muss ich mir jetzt öfter anhören. Ich glaube nicht, dass sie da neue Fans rekrutieren wollen, oder?
Ich glaube, sie haben den großen Vorteil, dass viele der Fans, die damit aufgewachsen sind, inzwischen ja auch Kinder haben und Familien und dass die damit auch ihren Nachwuchs quasi anstecken können. Die rekrutieren sich quasi selber.
Ich glaube, da haben sie einfach diese drei Fragezeichen Kids für einfach ins Leben gerufen, um die jüngere Zielgruppe ins Leben zu rufen. Und damit die Erwachsenen sich auch besser fühlen und sagen, ah, die drei Fragezeichen, die Klassiker, das ist noch nichts für euch. Das ist schon was für das gehobene Publikum und die alten Fans.
Aber das ist ja gar nicht so schlecht, weil du fütterst jetzt quasi eine neue Zielgruppe mit den drei Fragezeichen Kids an, die dann irgendwann, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, dann wieder zu der alten Serie mit neuen Folgen wechseln können.
Ja, bis dahin sind die aber alle schon tot, glaube ich.
Du siehst das ein bisschen negativ.
Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Und die ganz große Katastrophe blieb tatsächlich aus. Wie soll ich sagen, ich war teilweise aber sehr amüsiert, um das jetzt positiv auszudrücken. Aber da kommen wir ja dann bei der Rezension Punkt für Punkt dann dazu.
Der Autor ist ein gewisser Marco Sonnleitner. Marco Sonnleitner ist 2002 dazugestoßen zur Serie als Autor für den Kosmos Verlag, die ja die Vorlagen quasi, die Bücher veröffentlichen. Und das Tonstudio Europa übernimmt ja quasi die Bücher als Vorlage und setzt es als Hörspiel um. Und Herr Sonnleitner hat jetzt insgesamt so über 30 Bücher veröffentlicht bzw. zu beigetragen. Und ich muss jetzt sagen, er ist nicht mein Lieblingsautor. Er hat einen ganz speziellen Stil. Irgendwie, mir ist aufgefallen, ich habe auch viele Bücher von ihm gelesen. In seinen Büchern ist immer so eine leicht aggressive Stimmung unter den drei Detektiven. Die zicken sich oft an, die streiten sich. Und das finde ich aber nicht schön, weil damit so, weil normalerweise funktionieren die Detektive ja so ein bisschen in der Harmonie. So, ja. Die ergänzen sich ja sehr gut. Und irgendwie hat er so die Angewohnheit, so, dass die sich oft immer anzicken und
streiten. Ist mir in dieser Folge nicht aufgefallen, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse
im Kopf. In dieser Folge ist es auch runtergedreht. Es gibt aber andere Folgen von ihm. Ich möchte eigentlich nur zusammenfassend sagen, ich will jetzt auch gar nicht seinen ganzen Lebenslauf hier durchkauen. Ich könnte ja sagen, dass er Lehrer an einem Gymnasium in Memming ist seit 1996. Der hat auch eine eigene Kinderbuchserie namens Tom O'Donnell veröffentlicht. Aber damit bin ich überhaupt nicht firm. Ich kenne ihn eigentlich nur als Drei-Fragezeichen-Autor. Und er ist in meinen Augen von der Menge an Veröffentlichungen, die er rausgehauen hat, ist er der schlechteste Drei-Fragezeichen-Autor. Ist meine subjektive Meinung. Es gibt da noch einen anderen Autor, der auch nicht sehr gut ist. Das ist nämlich der André Minninger, der ja auch die Hörspielskripte für das Tonstudio Europa umarbeitet. Der hat aber nicht so viele Folgen. Aber so gemessen an dem teilen die sich beide den letzten Platz, was die Autoren angeht
bei mir. Also finde ich ihn wirklich ziemlich schlecht.
Marco Sonnleitner hat nicht so sehr qualitativen Anspruch, was so die Umsetzung seiner Fälle angeht. Da kommen wir aber noch später zu, denn in dieser Folge kommt ja ein Rätselvers vor. Das werden wir aber später besprechen. Aber darauf möchte ich mich jetzt schon mal beziehen durch meine Aussage. Ich finde seine Fälle nicht gut. Und wir haben mit Grusel auf Campbell Castle noch einen relativ guten Fall erwischt. Das liegt aber an der Hörspielumsetzung, denn ich werde natürlich auch ein bisschen Fakten aus dem Buch mit einbringen. Und wir fangen jetzt aber einfach mal an.
Genau.
Oh, willst du starten? Weil ich habe hier schon wieder Informationen, die vorangestellt werden sollten.
Ich starte gerne mal, und zwar mit der Titelmusik, die mir bis dato noch unbekannt war.
Richtig.
Die ist neu. Gefällt mir tatsächlich sogar ein bisschen besser als dieses, womit ich mich nie so richtig anfreunden konnte, dieser Gesang. Den fand ich immer sehr gequält und sehr, wir müssen die Namen unbedingt sagen und die drei Fragezeichen nochmal und das muss schön Synthesizer-mäßig klingen und das konnte ich mir nie mit anfreunden. Da finde ich diese instrumentale Titelmusik doch wesentlich ansprechender, auch wenn man sich daran auch wieder ein bisschen gewöhnen muss.
Ich muss dazu sagen, das habe ich auch Bamin schon letztes Mal gesagt, diese Titelmusik, die wir gehört haben, gibt es seit 2008. Die wurde zur Folge 125 quasi für so einen kleinen Relaunch ab da eingesetzt. Ich habe mich aber inzwischen an der Musik sehr überhört. Ich finde die jetzt nach über 10 Jahren nicht mehr so einprägsam, eigentlich eher nervig, dass ich eher wieder diese Synthesizer-Vocoder-Musik bevorzuge, lustigerweise. Obwohl ich die von Anfang an auch nicht gut fand.
Ja.
Aber inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich diese neue Musik eher überdrüssig bin. Ich würde mir mal wieder ein neues Titelstück wünschen.
Ich bin ja noch auf die Musik eingefleischt von Carsten Bohn halt noch durch die ganzen Kindheitserinnerungen und ich ja nun wirklich wenig der neueren Folgen gehört habe, ist es für mich, glaube ich, noch tatsächlich auch nochmal eine Gewöhnungssache, denke ich mal.
Aber es war jetzt keine Vollkatastrophe. Du hast gesagt, für das, was es ist, war es eigentlich gut eingesetzt.
Redest du jetzt von der Titelmusik?
Ja, genau. Allgemein?
Also eine adäquate. Ich habe ja gesagt, definitiv besser als das davor.
Okay.
Dieser Gesang, und daran werde ich mich wahrscheinlich auch besser gewöhnen oder schneller gewöhnen als an das Gequake zuvor.
Alles klar.
Ja.
Ich fange mal kurz an.
Bitte.
Das Hörspiel startet ja damit, dass die drei Detektive an einer Tür klopfen, klingeln, während im Hintergrund so ganz viele Raben zu hören sind. Also man kriegt so ein bisschen den Eindruck vermittelt, die sind irgendwie ein bisschen weiter auswärts, so auf dem Land oder so. Und es scheint schon ein relativ herrschaftliches Haus zu sein.
Man will damit vielleicht auch schon wieder ein bisschen Gruselatmosphäre jetzt schon streuen, dachte ich mal. Mir ist es aber positiv aufgefallen. Fand ich gut, dass man da gleich schön mit Atmosphäre beginnt. Ich habe das zum Beispiel dazu gar keine Notizen gemacht, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder auf, ist mir tatsächlich positiv aufgefallen.
Ich erwähne das jetzt, weil diese Szene ist erst, glaube ich, das vierte oder fünfte Kapitel im Buch. Denn das Buch startet eigentlich schon vorher in dem Schloss. Wir befinden uns auf halt, wie schon der Titel sagt, auf einem Castle, das Campbell Castle. Und Bob recherchiert nämlich eigentlich für die Schülerzeitung für einen Vortrag oder ein Referat über historische Gebäude in Kalifornien. Und er bittet den Besitzer von dem Schloss, den Adam Campbell, um Informationen. Und der sagt, ja Mensch, komm doch vorbei. Dann bekommt er sogar eine Privatführung durch dieses Campbell-Schloss. Das fehlt ja im Hörspiel komplett. Und es startet damit, dass zu Beginn Bob in so einem Kerker eingesperrt ist. Mhm. Das ist so ein reißerischer Anfang. Das macht der Marco Sonnenleitner gerne. Der macht immer so ein ganz bedrohliches Szenario auf den ersten zwei Seiten und dann löst sich das aber auf. So quasi als Einstand und dann ist es was komplett Harmloses. Denn dieser Adam Campbell sperrt Bob halt in dieses Verlies ein, damit in Absprache. Und Bob kriegt aber sofort Schiss und will sofort wieder raus.
Warum in Absprache? Was sollte es denn Sinn ergeben?
Weil er ihn da nicht reinschubst und sagt, du bist jetzt gefangen und dass er ihn verarscht. Und er sagt, geh doch mal rein, damit du mal einen Eindruck kriegst. Und dann macht er die Tür zu und Bob kriegt sofort einen Klops in die Hose und will sofort wieder raus und schreit auch, Hilfe, lass mich raus. Das ist halt ein Stilmittel von dem Autoren. Und er lässt ihn dann noch grinsend wieder raus und dann fragt ihn, haben Sie denn meine Schreie nicht gehört? Er so, natürlich nicht. Stell dir vor, du wärst früher hier Wärter gewesen. Willst du die ganze Zeit diese scheiß Schreie hören von den Gefangenen? So startet das eigentlich.
Ich glaube, das wäre im Hörspiel auch ziemlich peinlich umgesetzt worden.
Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen finde ich diesen Einstand sehr gut gelöst. Gut gelöst
mit der Tonbandaufnahme von der Geisterbeschwörung, die wahrscheinlich Teil der Führung war, denke ich mal. Übrigens muss ich gleich darauf zu sprechen kommen. Positiv ist mir gleich aufgefallen, Santiago Ziesma als Adam Campbell. Großartig und ich finde auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ganze Hörspiel von ihm ist gut. Definitiv eine gute Leistung von ihm gewesen, muss ich sagen.
Das fand ich auch. Für diejenigen, die Santiago Ziesma als seinen Namen nicht kennen, ihr kennt seine Stimme definitiv. Ich glaube, seine bekannteste Rolle ist die vom SpongeBob Schwammkopf aus der gleichnamigen Serie. Das ist Santiago Ziesma.
Oder für die Älteren unter uns Steve Urkel bei Alle unter einem Dach.
Oder er sprach zum Beispiel in der Erstsynchro von DuckTales, sprach er den Trick Duck. Und die haben ja dann irgendwann nochmal komplett die drei Neffen Tick, Trick und Track neu sprechen lassen.
Spricht der nicht auch Howard the Duck in dem Film?
Ja, oder? Richtig.
Ah, für Benny, das war jetzt für dich, falls du dir das anhörst. Furchtbarer genau. Film, aber
ich also ein sehr vielbeschäftigter Synchronsprecher, ein sehr bekannter Synchronsprecher. Also man kann eigentlich nicht an ihm vorbeigehen. Hier feiert er seinen Einstand in einer Drei-Fragezeichen-Folge.
Zurück zur Folge.
Jedenfalls fehlt Bobs kompletter Aufenthalt im Schloss, inklusive die Informationen, die ihm Adam Campbell über seine Familiengeschichte gibt. Und diese spiritistische Sitzung und eine Szene mit dem Bild. Würdest du kurz das Bild, das Cover beschreiben?
Ja, also man sieht eine ziemlich dunkle Atmosphäre. Man sieht im Vordergrund zwei Kerzen, die einen leichten Schein auf ein Gemälde werfen. Und auf dem Gemälde, ja, da verlassen mich wieder meine historischen Kenntnisse. Ich erkenne ihn nicht, aber da ist jemand drauf, ein Porträt.
Naja, das wird jetzt keine historische Person sein.
Okay, danke. Denn ich erkenne ihn nicht. Es ist wahrscheinlich einfach eine fiktive Figur, die dort abgebildet ist. Man sieht ein Gemälde mit zwei Kerzen im Vordergrund.
Genau. Und es wirkt so ein bisschen, als wären die Augen echt.
Sie sind auf jeden Fall ein bisschen heller. Und es sieht tatsächlich aus, als wenn da einer durchguckt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf. Sieht so aus, als wenn diesen klassischen, ich nenne Anführungsstrichen Horrorfilm, wo die Leute durch Gemälde gucken und die Leute beobachten.
Genau, hinter Bild steht einer,
hinter der Wand und guckt
genau, durch. Genau, albern.
Das sieht man hier, ja.
Genau, und diese Szene kommt im Buch vor, weil der Adam Campbell halt, muss man vielleicht auch noch kurz sagen, der ist 35 Jahre alt und er ist halt der Schlossherr und er verwaltet das Anwesen.
Warte mal ganz kurz. Adam Campbell, 35 Jahre alt. Ähnlich wie bei Ameisenmensch, muss ich hier fragen. Hattest du das Gefühl, einen 35-Jährigen zu hören?
Nein.
Danke.
Er verwaltet das Anwesen, das er von seinen Eltern durch deren frühen Tod schon in jungen Jahren vererbt bekommen hat. Und man kriegt im Laufe des Hörspiels mit, dass er arm ist. Also er kann sich eigentlich gar nicht mehr das Anwesen leisten, das instand zu halten. Und deswegen veranstaltet er auf dem Schloss mittelalterliche Rollenspiele, spiritistische Sitzungen, Esoterik-Kongresse, Hochzeiten und Gruselwochenenden. Er leidet aber trotzdem an Untergeldsorgen. Deswegen dieser Effekt hier mit dem Bild ist quasi für die Besucher dass dann hinter dem Bild jemand steht und die erschreckt und dann die beobachtet.
Das Witzige ist, kommt ja später noch drin vor, dass natürlich er viele Angebote schon für ein Schloss bekommen hat, um es zu verkaufen. Unter anderem jemand, der daraus eine Art Disneyland machen will. Mhm. Wenn ich das aber höre, was du gerade aufgezählt hast, hat er bereits ein Disneyland draus gemacht.
Ja, aber es wirft halt nicht genug ab.
Ja.
Mich erinnert halt dieses Ganze hier mit dem Bild so ein bisschen an das Gespensterschloss, wo Peter ja auch denkt, er würde ein Bild an der Wand sehen, was sie beobachtet.
Genau, das war tatsächlich auch eine Einbildung, glaube ich.
Aber nur im Hörspiel, im Buch nicht.
Ach so, gut, lassen wir das.
Auf jeden Fall fehlt diese Szene, dass jemand hinter dem Bild steht und Bob beobachtet, im Hörspiel komplett. Und dadurch, finde ich, macht das Cover fürs Hörspiel wieder keinen Sinn.
Es ist mir auch gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich nur das gesehen, weil ich beschrieben habe. Jetzt, wo du es sagst mit den Augen, sind auch tatsächlich ein bisschen hervorgehoben. Schon wieder ein bisschen peinlich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber ja, kann man so sehen, kann man aber auch so lassen.
Auf jeden Fall fehlt sehr, sehr viel im Hörspiel, was ich aber angenehm finde, weil das Hörspiel startet mit dem Wesentlichen, die Jungs treffen bei Campbell ein, dann stellt sich halt heraus, dass er sagt, Bob, du warst doch bei der spiritistischen Sitzung dabei und hast das mit einem Diktiergerät aufgenommen, spiel mir das doch bitte nochmal vor. Und das finde ich sehr angenehm gelöst, weil dadurch, als Hörer kriegen wir jetzt quasi nochmal die spiritistische Sitzung mit, aber wir haben keine Wiederholung.
Genau, die hatten auch gleich meine Aufmerksamkeit, muss ich sagen, weil ich war gleich interessiert an dieser Sache, an dieser Geschichte, an dieser Aufzeichnung auch, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das Wesentliche ist auf der Kassette sehr unverständlich. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was Samuel angeblich gesagt hat und habe ich jetzt überlegt, spulst jetzt nochmal zurück und hörst nochmal genau hin, dachte ich so, nee, lass einfach mal weiterlaufen und guck mal, was passiert. Das fand ich recht schlecht. Das ist wirklich für mich sehr unverständlich war. Oder hast du das gut verstanden, was er da sagt?
Du sprichst genau den Punkt an. Das finde ich sehr ärgerlich. Das ist zwar unheimlich in Szene gesetzt und hat so einen gewissen Gruselfaktor, weil man muss dazu sagen, die starten halt das Band und es fand eine Seance statt. Und das macht der Adam Campbell ja, wie schon angesprochen, lädt er sich dann halt Leute ein oder die können sich bei ihm anmelden und dann macht er eine Geisterbeschwörung, so wie man das kennt. Alle fassen sich an den Händen und er ist dann quasi das Medium. Und das ist aber eigentlich abgesprochen mit seinem Butler, dem Edward.
Der die Effekte dazu macht.
Richtig, genau. Und dann kommt halt eine Geisterstimme, die aber im Hörspiel so unverständlich ist, dass man wirklich Probleme hat zu verstehen, was der da sagt. Das fassen zwar die Detektive später nochmal zusammen. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was der Geist sagt. Im Grund des Feuers, mein Vermächtnis, im Westen. Rapunzel ließ ihr Haar fallen. Das Feuer, das die Sonne fraß. Mein Vermächtnis, noch immer wartet es. Ich komme nicht zur Ruhe, keine Erlösung. Und als dann der Adam Campbell dann quasi den Geist anspricht, ja, für wen lautet denn deine Botschaft? Wer bist du denn? Sagt der Geist, ich bin Samuel, ich bin dein Vater.
Wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ist ja eine Sache, wo Adam definitiv überrascht wurde, weil es war so nicht, war nicht geplant. So laufen die Sachen ja nicht ab. Also er hat nicht damit gerechnet, da ist schief gegangen, dass sein Vater da auf einmal spricht, wo ich mich frage, es kommt ja später raus, dass der Butler angeblich verhindert war, weil er eine Autopanne hatte, wo ich mich aber auch frage, sprechen die sich direkt vor dieser Veranstaltung nicht nochmal kurz ab oder sehen die sich vorher nicht nochmal? Kam mir ein bisschen komisch vor, die ganze Sache, dass das einfach so ablief und er war gar nicht da und es ist niemandem aufgefallen, dass er nicht da war.
Na, Campbell sagt ja im Laufe des Hörspiels, dass der Edward quasi der beste Freund seines Vaters war. Die sind zusammen durch dick und dünn gegangen und er war für ihn wie ein zweiter Vater, was ja später nochmal wichtig wird. Und wahrscheinlich vertraut er ihm so dermaßen, dass er wusste, der hat schon alles vorbereitet, der wird sowieso im Hintergrund sein. Lustigerweise diese Szene, die ich eben besprochen habe mit dem Bild, Bob sagte, die Augen sind echt, ich werde beobachtet. Und dann grinst der Campbell und dann fragt Bob ihn, Edward? Und dann sagt halt Campbell, wer weiß? Und damit wird halt suggeriert, Edward ist schon da und kümmert sich um alles im Hintergrund.
Dieses mit dem Kerker und auch was du jetzt nochmal wieder von dir gegeben hast, da zeigt sich von Adam mir ein ganz anderer Charakter, als ich im Hörspiel eigentlich. So vorwitzig kommt er da gar nicht vor. Da ist er eher so zurückhaltend und nicht so von wegen, oh, hier, keine Ahnung. Also in dem Buch hat er tatsächlich offensichtlich einen anderen Charakter als hier im Hörspiel, stelle ich gerade fest.
Das ist auch richtig. Aufs Buch will ich auch später nochmal separat zurückkommen, weil wenn wir nachher zur Wertung kommen. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich fand die Sitzung gut umgesetzt, so mit dieser Seance. Ich fand das spannend.
Genau, alles in allem muss ich auch sagen, es fängt wirklich spannend an.
Man versteht halt den Geist leider nicht, was eher hinderlich für den Hörgenuss ist. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass sich dann halt herausstellt, das war nicht so geplant. Normalerweise suchen die sich immer ein Opfer raus, beziehungsweise einen Gast, recherchieren über den.
Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum die drei Detektive da sind, weil da halt was Mysteriöses passiert ist und Adam Campbell möchte die drei ja beauftragen, das aufzuklären.
Na, noch nicht. Er hat eigentlich nur Bob angefragt, ob er vorbeikommen kann, weil er die Aufnahme nochmal hören will.
Genau, er ist ja sowieso aus journalistischen Gründen dort und will ja noch für seine Artikel recherchieren, so wie ich das mitbekommen
habe. Richtig, und Justus bietet aber schon die Dienste an und er sagt auch, ich hoffe, es ist okay für Sie, dass Peter und ich auch hier sind, denn wir haben Erfahrung mit solchen...
Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch an diese Szene, ja.
Genau, Erfahrung mit solchen Vorkommnissen und er gibt ihnen dann auch die Visitenkarte, dann kommt wieder der Klassiker, die Visitenkarte wird vorgelesen zum 100.000. Mal. Aber eine Frage habe ich. Was ich nicht verstanden habe, das ist jetzt bestimmt wieder total unsinnig, was ich frage. Der macht ja quasi diese ganzen Veranstaltungen. Normalerweise wäre doch eigentlich so eine spiritistische Sitzung Betrug. Weißt du, was ich
richtig?
Meine?
Richtig, ja, ja, stimmt eigentlich, ja.
Sind sich die teilhabenden Personen darüber bewusst, ey, ich gehe zu so einer spiritistischen Sitzung, da wird mir vorgegaukelt, dass ein Geist kommt, aber es wird gut gemacht. So wie wenn wir in den Filmpark Babelsberg zu Halloween gehen, dass wir wissen, das sind ja keine echten Geister, das sind ja verkleidete Menschen.
Wie?
Ne? Nehme ich dir jetzt gerade ein bisschen die, ja, die Illusion,
ich, ja? Ich gehe nie wieder dahin, das ist ja Betrug. Das hat sich auch nicht so ganz herauskristallisiert. Das wird ja noch irgendwie erwähnt, dass er sich ja vorher über die Toten, die dort erscheinen sollen, noch erkundigt. Irgendwie. Ich weiß aber nicht, bei wem. Oder kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Das habe ich doch gerade gesagt, dass sie quasi genau suchen sich einen raus von den Gästen und recherchieren dann über seine Familiengeschichte und bringen dann jemanden aus dem seiner Vergangenheit ein. Ich weiß nicht. Also zum Beispiel, wenn du da jetzt hingehen wirst und auf einmal spricht deine Oma. Mhm. Und die haben sich halt vorher informiert über den Lebenslauf von deiner Oma.
Ich würde das einfach so halten wie Showhypnose. Showhypnose ist ja eigentlich auch Betrug. Showhypnose hängt nämlich davon ab, ob die Leute willig sind, da mitzumachen, sich drauf einlassen oder mitzumachen. Oder ob die Leute sagen, klappt gar nicht, wo dann der Hypnotiseur einfach sagt, ach, du bist dafür nicht offen. Ist ja auch eine ganz einfache Kiste. Mhm. Ich glaube, so würde ich es auch sagen. Man geht dahin, um sich unterhalten zu lassen. Ist ja wie eine Zaubershow, würde ich mal fast sagen. Und entweder ist man verblüfft oder verärgert.
Weil ich hätte es, als ich das Hörspiel jetzt mal wieder nach langer Zeit gehört habe, hätte ich es viel witziger gefunden, dass sie irgendwann gesagt haben, Moment mal, sie machen hier spiritistische Sitzungen, das ist doch nicht legal. Sie verarschen ja die Leute. Und dann kommt Inspektor Kotter rein, Handschell, klack, Abschlammmusik. Das hätte ich ein bisschen witzig
gefunden. Dann wären wir hier auch schneller durch, aber so richtig? Ist es leider nicht.
Dann könntest du jetzt schon nach Hause gehen.
Ich hab hier auch ein kurzes Zitat, was ich noch erwähnen möchte. Und zwar sagt Peter zwischendurch noch so, dann meldet sich ihr Vater aus dem Jenseits. Und dann kommt Justus dazwischen, ganz sicher nicht. Irgendwie ist mir diese Szene positiv hervorgestochen. Da musste ich kurz lachen. Das war's eigentlich auch schon. Also
das ist halt wieder, was halt die Autoren immer gut hinkriegen. Sie bleiben immer in den Charakteren meistens drin. Ich glaube, es wird keine Folge geben, in der Justus Peter recht geben würde und sagt, stimmt, das war bestimmt ein Geist.
Peter hat hier in dieser Folge auch noch einen ganz schwachen Moment, da kommen wir aber später.
Wir kommen noch zu einiges, mein Freund. Jedenfalls stellt sich dann heraus, dass, weil das ja alles nicht so gelaufen ist, wie Campbell sich das vorgestellt hat, dass der Edward, der normalerweise im Hintergrund die Strippen zieht, der war an dem Abend gar nicht da. Der war irgendwie unterwegs, ist, ich glaube, in ein Unwetter gekommen.
Autopanne wurde hier erwähnt.
Genau, Autopanne, hat er, sein Akku war leer vom Handy und deswegen kam er dann an und hat sich entschuldigt. Ach, es tut mir so leid und jetzt musste die Sitzung ausfallen. Genau, und Justus fragt er dann auch noch, woher wissen Sie denn, dass es doch nicht Edward war? Dann kommt halt dieses so, nein, ich vertraue dem und der ist für mich wie ein zweiter Vater und er hatte ja ein Alibi und so weiter. Und das war halt der enge Vertraute von Campbells Vater war.
Zu dieser Szene habe ich noch ein kleines Trivia. Und zwar steht hier, bei seinem ersten Besuch auf Campbell Castle benutzt Bob das Diktiergerät, das Justus im Fall Gefährliches Quiz gewonnen hat. Wo ich mir jetzt auch sage, interessantes Trivia, das wird ja im Hörspiel nicht erwähnt. Das kann man sich jetzt einfach ausdenken. Oder wird es im Buch erwähnt, dass es dieses Diktiergerät ist?
Das wird im Buch erwähnt.
Okay, dann macht es schon wieder Sinn. Weil sonst würde ich mir denken, ja, könnte ich auch sagen, er hat es von seinem Vater geschenkt bekommen, als er seinen ersten Milchzahn verloren hat. Aber ist ja geil was. Aber wenn es im Buch erwähnt ist, dann ist es hier ein berechtigtes.
Ja, du darfst nicht vergessen, das, was du gerade vorgelesen hast von dem Wikia-Eintrag, bezieht sich natürlich auf das Gesamtwerk. Und das sind jetzt die Fakten aus dem Buch.
Würdest du bitte hier nicht meine Quellen verraten?
Das ist mir doch egal.
Habe ich gerade gemerkt.
Das schneide ich raus.
Ich hasse dich.
Auf jeden Fall wird hier, was wir schon erwähnt haben, Campbell packt aus. Ja, er ist fast pleite. Was die Detektive sich schon gedacht haben, weil das Haus, das Schloss halt in einem verheerenden Zustand ist. Und ein gewisser Taylor will das Schloss kaufen. Und das ist laut Campbells Aussage ein Immobilienhai. Der möchte ein Disneyland-Haus machen, wie du schon gesagt hast. Aber Campbell ist fest entschlossen, das Schloss zu behalten. Jetzt wird nachgefragt irgendwie, ja, wer könnte denn hinter den Vorgängen stecken? Haben sie irgendwelche Verwandten und so? Weil ich glaube, dass halt Bob daraus schließt mit dem Geist, hier muss es um ein Vermächtnis gehen.
Ja, das habe ich dann auch. Es geht um ein Erbe, das kriegt man hier auch. Haben wir zwar schon kurz erwähnt, aber an der Stelle hier erfährt man dann auch, dass die Eltern in diesem Schloss ums Leben gekommen sind. Das sagt der Adam in diesem Fall. Mhm. Und danach ist eine kleine Pause. So nach dem Motto, man spürt in dieser Pause, dass die drei Detektive überlegen, fragen wir jetzt, unter welchen Umständen die ums Leben gekommen sind oder nicht. Und aus Respekt fragen sie nicht. Also diese Pause ist wirklich sehr gut eingesetzt in dem Moment. Ist mir wieder positiv aufgefallen in dieser Folge. Und in dem Moment dachte ich tatsächlich auch, Mensch, was hat denn Thomas gegen diese Folge? Es läuft doch.
Ich habe nichts gegen diese Folge, aber darauf gehe ich halt später erst ein.
Okay.
Da kommt noch was, glaubst du
mir. Aber diese Pause, ist dir aufgefallen?
Natürlich.
Ja.
Im Buch ist das natürlich wieder ein bisschen mehr. Da kommen öfter so eine Momente vor.
Okay.
Es kommen öfter zum Beispiel solche Augenblicke, wo der Adam Campbell auch mal den Raum verlässt, weil ihn das so mitnimmt. Der Tod, der tragische Tod seiner Eltern. Und ich finde diesen Tod, wie der geschildert wird, dass die halt bei lebendigem Leibe im Westturm verbrannt sind, finde ich schon ziemlich heftig.
Ja, das ist schon...
Für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel.
Hat was.
Er erzählt dann noch, dass sein Onkel Henry, der Bruder seines Vaters, in einer Wohnung der umgebauten Stallung auf dem Gelände lebt.
Da musste ich kurz zurückspulen, weil ich währenddessen geschrieben habe und dachte so, was, der Henry wohnt im Stall? Aber dann habe ich beim Zurückspulen nochmal gehört, dass das umgebaut wurde. Dachte so, okay, alles klar, das macht Sinn.
Na, er pflegt da die beiden Pferde, Sabrina und Amadeus.
Ja, dann Bibi kommt später noch.
Und es stellt sich halt heraus, dass er Henry unbedingt verkaufen will. Kann er aber nicht, weil Campbell sagt, ich bin der Besitzer dieses
Schlosses. Obwohl es kein Testament existiert, aber er ist halt der Sohn, also der nächste Verwandte des Verstorbenen. Somit ist das, glaube ich, vom Gesetz her dann auch erstmal so klar.
Also es gibt gewisse Spannungen, also man merkt ja auch, er betont ja dann extra nochmal, der Campbell, ich lasse ihn hier wohnen. Also die haben kein gutes Verhältnis.
Genau, das stellt sich auch schnell, also das hört man auch schnell heraus.
Und um hier nochmal auf Santiago Ziesmer zurückzukommen, der passt richtig gut rein.
Wirklich?
Ich finde, der ist ein toller Gastsprecher.
35-jähriger Schlossbesitzer, passt perfekt rein.
Dann werden noch erwähnt Leech, der Gärtner, der jetzt im Hörspiel auch nicht so unbedingt auftaucht.
Übrigens, wo ich das Wort Gärtner gehört habe, der war's. Egal was passiert ist, der war's. Habe ich sofort im Kopf gehabt.
Man hat für das Hörspiel ist übrigens sehr gestrafft, was die Handlung angeht. Im Buch kommen noch sehr viele Handlungsstränge nebenbei vor, die aber alle sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen verwirrend und unnötig sind, was dann diesen Daily Soap Charakter hat. Also da komme ich später noch auf hinzu. Auf jeden Fall, es gibt nämlich noch eine weitere Person im Buch, Jenna Davis, die Köchin, die wurde fürs Hörspiel komplett gestrichen, wo ich dankbar bin. Normalerweise sage ich ja immer, ach, das hätte man auch einbauen können und so alles, aber dieser Handlungsverlauf, der im Buch da mit der Jenna Davis verläuft, der ist so schrecklich und generell, was sich der Sonnleiter da gedacht hat, bin ich dankbar, dass der André Minninger gesagt hat, das streiche ich. Deswegen kommt nur Leech, der Gärtner, vor. Genau, der wird erwähnt von Campbell. Und dann suchen sie Edward auf, einfach um ihn zu fragen nochmal,
genau,
was da vorgefallen ist.
Und sie finden, sie klopfen, keiner sagt was, sie treten ein und Edwards Zimmer ist total verwüstet. Es sind Kampfspuren zu sehen und sogar ein blutiger Handabdruck.
Stopp, ein blutiger Handabdruck. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo jeder normale Mensch sagen würde, okay, ich sehe Kampfspuren, er ist verschwunden, sind blutige Flecken, ich rufe die Polizei.
Aber was machen Sie?
Justus schließt erstmal daraus, dass es eventuell alles vorgetäuscht sein könnte. Wie er darauf kommt, ist mir in dem Moment echt auch ein ganz, ganz großes Rätsel. Und auch der Campbell, dass der nicht sagt, Jungs, ich bedanke mich für eure Dienste, aber das wird mir jetzt hier eine Spur zu krass.
Na, deswegen hat er aus geschäftlichen Gründen, hat Justus ja gesagt, es ist bestimmt alles nur vorgetäuscht, wir bleiben an der Sache dran.
Deswegen,
keine Polizei.
Keine Polizei, deswegen gehen wir jetzt in die nächste Szene über. Sie untersuchen Edwards Zimmer. Ich möchte noch abschließend zur ersten Szene sagen, dass ich die sehr stimmungsvoll umgesetzt fand und gesagt habe, bis hierhin macht das Hörspiel Spaß.
Wirklich, hatte ich in dem Moment auch gedacht. Also in dem Moment war wirklich alles super, aber es bleibt mir.
Genau, sie befragen alle im Schloss.
Ob sie Hören Sie die Kassette in dem Moment nicht nochmal sogar?
Das machen sie nach den
Untersuchungen. Das machen sie nach den
Untersuchungen,
genau. Dann habe ich hier Lücken.
Okay. Sie hören das Band nochmal neu ab.
Olli versteht wieder nichts.
Ja, es ist sogar genau derselbe.
Ich habe mir extra nochmal Mühe gegeben, aber keine Chance.
Der gleiche schreckliche Soundeffekt. Und sie deuten die Worte als Botschaft auf ein Vermächtnis. Habe ich jetzt hier nochmal stehen. Ich glaube, das hatten wir eigentlich auch schon erwähnt. Sie deuten das alles als einen Vorgang und als eine Zeitangabe. Deswegen kommen sie dann auf den Turm im Westen, wo es gebrannt hat, anhand der Botschaft. Wir werden jetzt die Botschaft jetzt hier nicht nochmal neu deuten. Wir sagen einfach, was passiert. Es gibt dann einen Moment, wo Justus kurz überlegt und dann geht er an den PC.
Ganz schlecht. Also diese Szene habe ich mir auch notiert. In dem Moment dachte ich, also Justus sagt, ich muss mal etwas überprüfen.
Und dann sagt Bob,
das ist eigentlich meine Aufgabe.
Ja, das ist so.
Was ist denn das schon wieder? Also in dem Moment hat es die ganze Stimmung kaputt gemacht.
Wie so ein Fünfjähriger.
Ja,
aber ich bin doch für die Recherche verantwortlich.
Passt das auch gar nicht zu seinem Charakter. Eigentlich überhaupt nicht. Er ist eigentlich so ein abgeklärter, selbstreflektierter Typ, der so eine kindische Reaktion gar nicht bringen würde. Und dann kommen noch diese dämlichen Hackgeräusche auf dem Computer dazu, wo ich auch dachte, oh Gott.
Die sind mir nicht aufgefallen.
Die sind mir aufgefallen. Guck, hörst du dir bitte nachher nochmal an.
Ich finde eigentlich eher Bob schrecklich, weil, ja. Und das ist auch definitiv improvisiert in meinen Augen. Das steht nämlich nicht im Buch und dann, dass sich da der Andreas Röhrig gedacht hat, ah, da muss noch ein kleiner Gag rein. Ich finde ihn auch nicht gut.
Kann improvisiert sein sogar, ja.
Belassen wir es dabei.
Nachher nochmal einen Punkt.
Und jetzt wieder Supergenie Justus findet raus, dass vor 15 Jahren, 3 Monaten und 3 Viertel eine partielle Sonnenfinsternis war, was genau von der Zeitangabe den Brand einengt. Also sie wissen jetzt, genau an dem Tag sind meine Eltern da oben in dem Turm qualvoll verbrannt.
Ja, sehr gut, das hat er dann nochmal unterstrichen. Hier kommt auch eine Stelle, wo sie das Gedicht nochmal oder die Worte nochmal durchgehen und dann sagt Peter, Grund des Feuers. Was soll denn das sein? Dann kommt Justus. Was war eigentlich der Grund für das Feuer? Da dachte ich auch so, Mensch, Justus ist ja ein Genie. Darum ist er der Anführer dieser drei.
Die sind jetzt schon im Turm, ja.
Ach, stimmt, die sind schon im Turm. Da habe ich gar nichts weiter zu geschrieben, weil naja, sie gehen ja zum Turm. Also, was soll da sein?
Dazu muss ich sagen, diese ganzen Andeutungen und Rätsel, das ist eine Spezialität von dem Autoren Marco Sonnleitner und das hasse ich. Der konstruiert immer so ganz, ganz viele Rätsel und Verse, was ja sehr kreativ ist. Und da kommen wir später auch nochmal zu, wenn dann diese Rätselvers-Schnitzeljagd losgeht. Aber man hat als Hörer nie so wirklich die Möglichkeit mitzukombinieren.
Genau, man hat dann die Möglichkeit nicht zu, es ist alles, man kann nicht nachvollziehen, wie die drei Detektive auf die Lösungen kommen. Um mal auf eine andere Folge zu sprechen zu kommen, wo das sehr gut gelöst ist, und zwar die gefährliche Erbschaft. Da ist es so ähnlich, aber das ist eine richtig, richtig gute Folge, wo auch so eine Rätsel drinne sind, die aber wirklich sehr nachvollziehbar gelöst sind und die dem Hörer auch wirklich Spaß machen.
Du hast es erfasst, da kann ich auch gar nichts hinzufügen. Jedenfalls, sie sind dann im Westturm und da ist laut Erzähler alles verbrannt. Und dann ist auch die Frage, sag mal, trägt uns denn der Boden hier? Ist ja alles verkohlt und dann...
Ich dachte eigentlich an der Stelle, kommt jetzt ein Justus-Dicken-Witz? Aber nein, das haben sie sich wahrscheinlich in dem Moment, da ja da zwei Menschen verbrannt sind, vielleicht aus Pietätsgründen gespart, diesen Witz.
Jedenfalls sagt Campbell, darunter ist ein Stahlboden unter dem Holzfußboden, das wird uns tragen. Jetzt kommt wieder was. Auf die Frage hin, wie ist denn überhaupt das Feuer entstanden? Durch ein altes, durchgeschmortes Kabel, was von unten nach oben verläuft und aus dem Loch in der Decke kommt. Jetzt kommt's, im Buch damals stand drin, dass sich das Feuer von oben nach unten ausgebreitet hat. Ich bin ja kein Brandschutzexperte, jetzt frage ich dich. Justus erwähnt es ja auch, normalerweise breitet sich doch ein Feuer von unten nach oben aus.
Ein Feuer breitet sich, weil Hitze immer nach oben steigt, breitet sich eigentlich auch ein Feuer immer von unten nach oben auf. Bei einem Kabelbrand kann es, wenn ein Kabelbrand aber die Ursache war, kann sich auch das Kabel, also das verschmorte Kabel oder der Kurzschluss, was auch immer, kann sich auch erhitzen und dann kann das Feuer durchaus dem Kabel entlang sich auch nach unten ausbreiten.
Deswegen an dieser Stelle hier muss ich das Hörspiel auch nochmal loben, weil... Genau.
Zum letzten Mal loben wir an dieser Stelle
nochmal das Hörspiel. Nein, ich werde das Hörspiel sogar noch öfter loben. Okay. Weil das fürs Hörspiel bereinigt wurde. Beim Buch, wie gesagt, steht von oben nach unten. Und da sagt Justus so, normalerweise breitet sich ein Feuer von unten nach oben aus. Dass sich quasi da der Skriptautor André Mininger Gedanken gemacht hat. Ja. Vielleicht war das auch so als kleiner Seitenhieb gegen den Marco Sonnleitner. Du Idiot, du hast ja keine Ahnung.
Ich glaube auch, die dissen sich immer in diesen Sachen. Das ist so wie so ein Rap-Battle. Der eine legt mit dem Buch vor und der Herr Meininger, der mit dem Hörspiel...
Mininger
legt nach.
Und jetzt kommt wieder auch was, wo ich auch nochmal das Hörspiel loben muss. Sie finden in irgendeinem Loch eine Papierrolle.
Das habe ich in Klammern hintergeschrieben. Das ist eine spannende Szene. Ich weiß nicht mehr warum, aber die Szene war spannend.
Aber das war ganz gut umgesetzt, so von der Atmosphäre,
genau.
Und wie sie vorgehen.
Das ist halt auch eine Art Schatzkarte in Gedichtform.
Genau, denn auf dieser Papierrolle befinden sich quasi Rätselverse, die sie dann im späteren Verlauf des Hörspiels lösen werden. Im Buch ist es ein bisschen anders. Da befindet sich auf dieser Papierrolle ein Brief von Adam Campbells Vater. Okay. Das Buch nimmt jetzt nämlich eine ganz andere Wendung. diese Rätselverse, die sie am Ende lösen, befinden sich nämlich auf zwei Tontafeln. Oder auf einer Tontafel, glaube ich. Diese Tontafel befindet sich in einem alten Brunnen auf dem Gelände. Da bin ich wieder dankbar, dass der André Mininger das alles rausgeschnitten hat. Er hat das Hörspiel wirklich so gestrafft, dass diese ganze Nebenhandlung raus ist. Merkt ihr mal, blutige Fratze.
Ich glaube, während der André Mininger das Buch gelesen hat, dachte er so, oh mein Gott, naja, machen wir das Beste draus. Und hat wahrscheinlich so einen Filzer gehabt, raus, 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 Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Und das Hörspiel ist jetzt dabei rausgekommen.
Ja, und
man muss ja fast applaudieren für diese Leistung, dass tatsächlich noch ein bis hierhin recht spannendes Hörspiel draus geworden
ist. Denn witzigerweise wird André Mininger ja sehr oft kritisiert, wie er die Hörspiele umsetzt, dass er ganz viele spannende Szenen rausschneidet.
Den Leuten müssen wir mal sagen, habt ihr eigentlich mal die Bücher gelesen?
Hier hat das wirklich gut gemacht, weil das Buch, und jetzt gehe ich in die Wertung, ist absolute Grütze.
Okay.
Während sie diese Papierrolle studieren, stürmt ein Mann mit Strumpfmaske herein und er entwendet die Rolle. Also er überwältigt mal eben vier Personen in diesem Raum, die einfach nur doof daneben stehen.
Naja, Vorsicht. das würde ich jetzt nicht so kritisch sehen, weil die sind halt überrascht. Schnell mal die Papierrolle aus der Hand gerissen und wieder raus. Geht schnell.
Ja.
Und hat sie dann natürlich auch noch eingesperrt.
Genau, aber diese Tür...
Das habe ich zum Beispiel nicht. Was macht Peter mit dieser Tür?
Na, also, er rennt einmal durch.
Der dünnste von allen, er schlägt die Tür ein. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß?
Peter ist sportlich.
Okay,
er ist sportlich. Er hat Muskeln. Und
er hat wahrscheinlich Justus durchgeworfen durch die Tür.
Okay, was denkst du jetzt? Du hast ja auch schon Actionfilme in deinem Leben gesehen. Wie bricht man eine Tür auf?
Ja, man rennt halt durch. Okay, aber ich bin es halt gewohnt.
Man winkelt so den Arm an und läuft mit dem Arm genau. So schräg zuerst ran. Und ich nehme mal an, dass auch Peter das tut.
Tut mir leid, ich habe das noch nicht so oft gemacht wie du.
Ich habe es auch noch nicht gemacht, aber man hat es doch schon 10-mal bei Bruce Willis gesehen.
An dieser Stelle ist mir übrigens eins bewusst geworden. Wo ist eigentlich der Erzähler? Denn bis jetzt taucht der Erzähler, in dem Fall Thomas Fritsch, noch nicht auf.
Stimmt nicht, der war schon am Ende der ersten Szene, hat er zusammengefasst, dass die Detektive etwas Zimmer untersucht haben. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass sie sich in den Westturm begeben.
Taucht noch nicht auf
bis hierhin. Doch, also der ist schon
auf. Taucht noch nicht auf bis hierhin.
Ja, in deinen Aufzeichnungen. Aber richtig. Er ist schon da gewesen, glaub es mir.
Also auf jeden Fall macht er sich hier sehr rar.
Aber Thomas
Fritsch was ich nicht kenne, weil zum Beispiel hätte ich jetzt, bin ich es gewohnt von den drei Fragezeichen, dass das nochmal erzählt wird. Und in dem Moment nimmt Peter Anlauf und bricht die Tür ein. Na gut, das habe ich jetzt sehr, sehr schlecht gemacht.
Nee, ich finde es aber gut geschauspielert.
Ja, sind ja nur Geräusche, die man hört.
Naja,
was ist da gut geschauspielert? Also,
wieso? Peter sagt, tretet alle beiseite. Bob sagt auch noch, okay, geht zurück. Dann rennt er los, hört man ja, und dann bricht die Tür auf und dann wird gesagt, super, Peter. Was willst du da jetzt
noch umsetzen? Krass finde ich, aber er weiß gar nicht, in welchem Zustand die Tür so richtig ist, außer dass es ein bisschen verbrannt ist, und rennt einfach los. Es hätte auch tierisch nach hinten losgehen können, muss ich sagen.
Ja, das wäre witzig. Nee, dann ist dahinter auf einmal die Treppenstufen abgesägt.
Ja.
Keine Ahnung. Ich finde, wir verlieren uns gerade ein bisschen in dieser Türaufbrechszene.
Kommen wir mal zu dieser albernen Verfolgung, die jetzt kommt.
Oh, Moment. Die teilen sich nämlich auf. Peter sagt, er wird den Strumpfmaskentypen verfolgen. Campbell sagt, er geht zur Straße. Justus soll sich die Rückseite vom Schloss vornehmen,
richtig,
damit sie ihm den Weg abschneiden.
In dem Moment, in diesem Zeitraum, wo sie das aber klären, ist der Typ wahrscheinlich schon an Altersschwäche gestorben. Weil ich verstehe, also ganz ehrlich, die stehen da erstmal, okay, wir machen das so und so und so und ich verfolge den Typen. In dem Moment, ich habe gar nicht mehr an den Typen gedacht, dass ich überhaupt noch in der Nähe sein kann. Das fand ich in dem Moment
jetzt echt... Jetzt bist du aber sehr kritisch.
Ja,
bin ich. Weil du vergisst wieder das Medium-Hörspiel. Wie wollen sie es denn anders machen?
Naja...
Es muss ja irgendwie schnell gehen, aber es muss ja auch verständlich sein.
Hier hätte man eventuell den Erzähler wieder ins Spiel bringen können.
Ne, es gibt ja Leute, die bevorzugen, wenn Handlung quasi vorgespielt durch die Schauspieler wird.
Nicht, und wenn dadurch Logikfehler entstehen.
Ich finde das überhaupt nicht unlogisch. Die rufen sich zu, ich gehe zur Straße, ich gehe zum Bootsanlegesteg.
Also Peter ruft fast gar nicht. Also so habe ich es noch in Erinnerung, habe es ja wirklich nur einmal gehört. Da steht da und die klären das kurz alles. Und das vergehen, glaube ich, 15 Sekunden oder so, in die der schon...
Naja, das finde ich jetzt sehr kritisch von dir.
Okay, wie du meinst.
Wenn ich jetzt diesen Podcast als Unbeteiligter hören würde, würde ich jetzt in die Kommentare schreiben, Olli ganz schön pingelig.
Gerne, das wäre für mich ein Kompliment. Bitte schreib das rein, wenn ihr der Meinung sind, dass ich hier zu kritisch bin. Sehr, sehr gerne.
Ja, Peter rennt dem Typen hinterher.
Und Strumpfmaskenkerl flüchtet mit dem Motorboot.
Wichtig noch zu sagen, Bob soll nämlich an die Bootsanlegestelle zum Wasser sich begeben. Und jetzt erzählt, glaube ich, der Thomas Fritsch, dass Peter den Typen so lange verfolgt, bis er sich am Bootsanlegesteg befindet. Jetzt kommt wirklich Kritik. Peter befindet sich an der Bootsanlegestelle. Es ist niemand zu sehen. Ein Motorboot ist zu hören. Und man sieht, wie sich ein kleines Licht auf dem Wasser entfernt. Peter redet mit sich selber. Er steht auf dem Steg und sagt, ach scheiße, was soll ich denn jetzt den anderen sagen?
Jetzt muss ich den drei wieder von meinem Misserfolg erzählen.
Genau.
So, jetzt, fand ich unnötig.
Jetzt musst du dir folgende Szene vorstellen. Und wir greifen jetzt vor, weil sonst kann ich darüber nicht meckern.
Okay.
Ein alter Bekannter der drei Fragezeichen
ja.
taucht in dieser Folge auf.
Ja.
Es handelt sich um Skinny Norris.
Ja.
Skinny Norris wurde beauftragt, diese Seance quasi zu leiten. Er hat sich als der Samuel ausgegeben am Anfang des Hörspiels.
Und er sollte für ein bisschen Spuk sorgen.
Richtig. Und das ist auch etwas, was im Buch vorkommt und fürs Hörspiel dankbarerweise gestrichen wurde. Es taucht nämlich im Hörspiel eine gewisse blutige Teufelsfratze auf. Die steht mal am Fenster und erschreckt die Jungs. Dann gibt's diese Szene im Buch, wo die in diesen alten Brunnen runtersteigen. Das ist auch so albern. Peter hält ein Seil und alle steigen runter in den Brunnen, finden einen geheimen Gang und diese Tontafeln. Und dann dreht Peter sich um und auf einmal hat er so diese Teufelsfratze vor sich, lässt das Seil los. Justus ist gerade dran, fällt fast 50 Meter in die Tiefe, ich übertreibe jetzt. Und dann kann er aber wieder das Seil packen.
Oh Gott.
Und Justus ist gesichert. Dann geht er hoch und dann sagt Peter, ja, diese Teufelsfratze war wieder da. Und sie ist aber weg, wo ich so denke, Peter erschreckt sich, lässt das Seil los, packt wieder an, guckt weg und der Typ ist davon geflogen oder was?
Naja, während der Aufregung und während Peter das versucht, das Seil wieder zu sichern, kann er sich ja schon unbemerkt um Staub machen. Also da ist er, das kann ja schon sein, dass er, ganz ehrlich, jetzt wo ich höre, blutige Teufelsfratze, das hätte ich, glaube ich, gut gefunden noch in der Folge.
Ich bin so froh, dass
das so ein paar Schockmomente mit dieser blutigen Teufelsfratze fände ich gut.
Skinny war auch übrigens derjenige, der hinter dem Gemälde Bob angeguckt hat.
Ah, okay.
Auch das fehlt natürlich im Hörspiel. Aber wir schweifen gerade extrem ab. Jedenfalls.
Jetzt kommt eine
Szene. Genau, erzähl du.
Jetzt kommt die Szene, also man hört Geräusche, man weiß aber nicht, was passiert. Auch hier weiß ich nicht, ob man einen Erzähler hätte einbauen können. Ich fand es jetzt aber okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt Fragezeichen geschrieben, weil das Hörspiel da noch nicht so weit war. Wird Peter ins Wasser gezogen? Fragezeichen. Und so war es ja dann auch.
Na Moment. Er sagt ja im Monolog, dass er Geräusche unter den Planken vernimmt. Und er sagt auch, ist etwa jemand im Wasser? Und dann im Buch wird so beschrieben, dass er sich auf die Planken legt und mit der Nasenspitze fast ans Wasser geht, um zu prüfen, was da ist. Und dann wird er ins Wasser gezogen. Dann kommt wieder unheimliche Musik.
Von hier, es kommt dann Musik und dann dachte ich, was ist denn das für ein scheiß Break? Aber das war ein Werbespot von Spotify in dem Moment.
Ach so, wirklich?
Ja.
Das ist witzig.
Da muss ich auch kurz über eine Dummheit lachen.
Na, Peter taucht wieder auf, nachdem er eine Sekunde unter dem Wasser
war. Justus eilt zur Hilfe.
Und Campbell auch. Fragt ihn auch, was ist denn passiert? Und Peter wird von denen ans Wasser gezogen und faselt irgendwas
von einem Wassergeist. Ich dachte so, oh mein Gott. Also hätte er gesagt, ich glaube, mich hat da irgendjemand ins Wasser gezogen, aber von einem Wassergeist zu reden. Andere Sache ist, was hier auch nicht aufgeklärt wird, wie lange hat Skinny da unten gewartet, bis er da mal zum Einsatz kommen kann?
Und das ist der Knackpunkt. Das ist so witzig. Stell dir folgende Situation vor. Wir wissen ja, dass Skinny nicht der Strumpfmaskentyp war.
Genau.
Er wurde ja beauftragt, um Spuk und Trouble an dem Schloss zu veranstalten. Das ist sein Auftrag. Jetzt weiß ich nicht, wo Skinny sich die ganze Zeit aufhält. Jedenfalls klaut der Typ die Papierrolle und flüchtet zum Anlegesteg. Es wird später im Hörspiel stellt sich heraus, die haben nichts miteinander zu tun. Denn der Typ, der diese Papierrolle geklaut hat, arbeitet für eine dritte Partei, die auch schon hier erwähnt wurde, das sagen wir aber später. Sagt Skinny sich jetzt just for fun, ich gehe mal runter ins Wasser, was wohl nur so 3 Grad Kälte hat oder so. Und warte jetzt mal den ganzen Abend, bis irgendeiner kommt.
Weil die Chance ist wirklich sehr groß, dass da irgendjemand an das Wasser kommt und die mit der Nasenspitze die Wasseroberfläche mal berühren möchte.
Jetzt stammelt Peter auch, es war eine schwarze Hand, die ihn ins Wasser gezogen hat.
Natürlich, im Dunkeln. Meine Fresse.
Ja, im Buch ist es übrigens eine fahle, wächserne Hand. Also gehen wir mal jetzt vom Buch aus. Hat sich Skinny vorher seinen ganzen Arm in Kerzenwachs getaucht.
Nein, ich glaube, er war so lange da drin, dass seine Haut so aufgeweicht war, dass sie irgendwie wächsern wirkte, wie sie das auch da beschreiben.
Also sie wollen uns jedenfalls verkaufen, dass Skinny Norris den ganzen Abend, nackt oder angezogen, ist mir egal, in einem eiskalten See hockt, auf einen der 3 Fragezeichen oder irgendjemand anderen wartet und den als Schockmoment ins Wasser zieht. Und dann ist auch wieder die Frage, wie entkommt Skinny?
Ja, er muss jetzt noch weiter da unten ausharren, ja, während die sich da unterhalten. Vor allem die Vorbereitung, er muss ja wirklich einen Taucheranzug und eine Wasser, also eine Sauerstoffflasche dabei haben, sonst, ja, also es hat mich sehr amüsiert. Ich habe auch direkt drüber nachgedacht.
Aber komm, es ist so unlogisch.
Es ist wirklich, in dem Moment weiß man es ja aber auch noch nicht, wer das tatsächlich war. In dem Moment ist es nämlich auch so, dass man denkt, dass man genau das für so unlogisch hält, dass man auch denkt, was ist da vor, was war das für eine Hand? Ja, aber nachher die Auflösung ist natürlich total Schwachsinn.
Aber gut, Olli, du bist jetzt auch Mitte 30 und du wirst ja bestimmt nicht gedacht haben, oh, das war bestimmt ein Monster.
Nein, das habe ich definitiv nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, ich war auf jeden Fall auf die Auflösung gespannt und naja, sparen wir uns das.
Genau. Campbell stellt jedenfalls fest, dass Bob nicht da ist, der ursprünglich sich unten
am
Wasser aufhalten sollte.
An dieser Stelle erkundigt sich Justus aber, wie die Verfolgungsjagd nach dem Strumpfmaskentyp verlief. Daraufhin sagt Peter, ich habe ein Motorboot gehört. Justus daraufhin, dann ist der Kerl wohl damit geflohen.
Ach stimmt, jetzt
genialer Typ. Nicht. Also darum ist er auch wirklich der Anführer der drei, weil er so richtig gut Schlussfolgern kann. Das ist für mich der Eindruck, dass Justus wirklich immer dümmer wird.
Fandest du Justus dumm in der Folge?
Nee, wie gesagt, was er sagt, finde ich oft dumm. Dass er sich dafür so feiert. Wahrscheinlich hat er selber sich ein Schulterklopfen dafür gegeben, dass er das geschlussfolgert hat.
Du kannst diesen modernen Justus Jonas nicht mehr mit dem Justus aus den ersten 30 Folgen vergleichen. Ich fand ja immer, das ist ja das Besondere und das Magische an den alten Folgen, Justus ist halt schon ein sehr kluger, geistig überlegener Junge, der sich super geschwollen
artikulieren kann.
Ja. Artikulieren kann, genau. Und in den alten Fällen ist es auch oft so, dass er zum Beispiel Erwachsenen damit voll den Wind aus dem Segel nehmen kann, dass irgendwie es kommt jemand und konfrontiert die Jungs, was macht ihr denn hier? Und er kann sich so mit seiner Wortwahl elegant daraus lösen, dass derjenige erstmal total baff ist.
Weil er damit auch gar nicht rechnet. Ich glaube, im Erwachsenenalter hat er es auch schwieriger, die Leute zu beeindrucken.
Ich weiß nicht, wenn ein 16-Jähriger sich trotzdem noch so ausdrücken kann, kann man damit, glaube ich, immer noch jemanden beeindrucken. Oder?
Sind die 16 in dieser...
Ja, die sind jetzt 16. 16, 17. Die sind keine 13 mehr.
Ja, dass sie keine 13 mehr war, ist mir nach 30 Jahren durchaus bewusst. Aber ich dachte, die altern realistisch mit den Folgen mit.
Dachtest du, die sind jetzt Mitte 20 oder was?
Nein, ich dachte, die sind jetzt wirklich 30-jährige Detektive.
Nein, was hast du denn für eine Vorstellung von drei Fragezeichen?
Habe ich dir gerade erklärt.
Ja, denkst du wirklich, okay, wir haben jetzt Folge 198.
Ja.
Dass die jetzt Mitte 50 sind
und immer noch auf dem Schrottplatz. Wenn es gute Detektive sind.
Was ist denn das für ein Leben?
Ja, traumhaft. Jetzt sollten sie aber langsam anfangen, Geld dafür zu nehmen, weil sonst wird es mit dem...
Das finde ich auch gerade ein bisschen witzig, dass du wirklich denkst, die sind jetzt schon Mitte 50 und immer noch...
Andersrum ist halt Santiago Ziesma Mitte 30.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt. Die Heike Dine Körting, die Regisseurin, hat mal in einem Interview gesagt, dadurch, dass die Jungs ja immer noch 16 Jahre alt sind in den Hörspielen, aber ihre Stimmen schon so reif sind von den Sprechern, muss sie natürlich immer adäquate Gegenparts auswählen, wenn jetzt ein Erwachsener kommt.
Dass die halt älter sich, also
richtig.
Nicht, dass die alle auf einer Augenhöhe sich beginnen von der Stimmfarbe her.
Genau, und da jetzt viele gute Synchronsprecher schon inzwischen verstorben sind, hast du natürlich jetzt auch nicht mehr so die krasse Auswahl. Eckhard Dux, kennen wir als Jerry Stiller aus King of Queens.
Genau.
Ist immer noch gerne gesehen als Gast, aber Eckhard Dux kratzt jetzt auch schon an der 90.
Eckhard Dux übrigens auch als Hannibal Smith in A-Team.
Ja, in der RTL-Synchro, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Jedenfalls muss sie dann immer Sprecher engagieren, die weitaus fortgeschritten im Alter sind, damit das noch realistisch klingt. Aber sie hat selber im Interview gesagt, die sterben ihr langsam alle weg.
Den nächsten Punkt will ich ganz schnell machen, weil ich mich auf den nachfolgenden Punkt sehr freue. Suche nach Bob, weil Bob ist nämlich nicht zu finden. Bob ist einfach verschwunden. Gut, abgehakt erstmal fürs Erste. Und jetzt, weil Peter ja nasse Klamotten hat, wird gesagt, Peter bekommt vom Schlossherrn neue Klamotten. Da hatte ich Bilder im Kopf. Weil man denkt so, was für ein Kleiderrepertoire hat man in so einem Schloss? Und wahrscheinlich steht Justus da jetzt irgendwie mit einem Königsumhang und irgendwelchen Knickerbockern. Also ich hatte da ganz kurz Bilder im Kopf, wie er da jetzt dastehen könnte. Passt jetzt auch gar nicht zur Folge, aber...
Aber ein Hörspiel soll ja auch die Fantasie anregen.
Ja, da hatte ich definitiv Fantasie.
Und du hast gedacht, er steht irgendwie im Strampelanzug oder so.
So ähnlich, ja. Das hat mich...
Ja, doch so eine schöne Hausherrenkluft.
Genau, ne? Natürlich viel zu groß für ihn. Alles klappt über und er soll dann noch einen ernstzunehmenden Detektiven darstellen. Finde ich gut.
Jedenfalls, sie sitzt im Kaminzimmer und sie machen sich auch Sorgen um Bob. Wo könnte er sein? Dann geht die Tür auf und Mr. Leach, der Gärtner, tritt herein. Und der ist klitschnass. Und dann sagt auch Adam Campbell, Leech, was ist denn mit Ihnen passiert? Und dann sagt er so ganz trocken, es regnet, Sir.
Guter Witz. Er kommt nass rein und sagt aber ganz trocken, es regnet, Sir.
Ja, der war gut, ne?
Der war wirklich schön, gut. Dass
er also, nochmal... Mann, komm
nochmal auf, Christ. Zack, sehr gut.
Und da finde ich aber, da fand ich Peters Reaktion witzig, weil man hört es schon, ja. Man hört im Hintergrund es donnern.
Donnern ist mit Regen in Verbindung.
Gebe ich dir recht. Mir hat es suggeriert, okay, es regnet draußen. Und Peter sagt, jetzt will ich es aber wissen, weil wenn es draußen nicht regnet, dann weiß ich, warum der so nass ist.
Er lässt sich aber doch ziemlich schnell von seinem Wassergeist abbringen, muss ich an der Stelle sagen, dafür, dass er vorhin noch so überzeugt davon war.
Na gut, der Schockmoment, in eiskaltes Wasser gezogen werden, die Kleidung saugt sich voll mit Wasser, zieht dich runter, der hat Panik. Was würdest du denn dann machen in dem Moment?
Wird man dumm oder was?
Nein, aber vielleicht nicht mehr so ganz... Man denkt dann vielleicht nicht mehr so ganz rational.
Na gut, Peter ist sowieso einer, der so ein bisschen an das Übernatürliche glaubt, ja. Und davor auch Angst hat. Insofern passt es schon irgendwie zu seinem Charakter.
Und ich will dich mal sehen, wenn dich eine rahmenschwarze Hand ins Wasser zieht.
Möchtest du nicht?
Nachts bei 3 Grad. Peter stellt jedenfalls fest, ja, es regnet draußen, was aber nicht zu heißen hat. Und während sie noch darüber reden, ja, was ist jetzt mit Bob, was machen wir da? Klingelt Justus' Handy und Bob ruft an und er flüstert am Telefon. Und jetzt will Justus wissen, wo bist du denn und warum redest du so leise? Weil... Sagt Bob, ich nicht unbedingt wissen will, der Typ da mit der Knarre, ob er die auch benutzen wird.
Fand ich jetzt, also ich musste mir das 2-mal anhören, bis ich das wirklich verstanden habe, was er da sagt. Das sollte jetzt auch so eine spannende Cliffhanger-Szene sein. Danach kommt auch spannende Musik und die Szene wird da kurz unterbrochen. Mhm. Fand ich jetzt, ist ein bisschen verpufft, die Spannung, weil dafür fand ich das Wording, ich will nicht wissen, ob der Kerl seine Waffe auch benutzt. Da saß ich jetzt nicht da, oh mein Gott! Das hätte man vielleicht ein bisschen geheimnisvoller machen können.
Es ist sehr reißerisch und provozierend.
Ja, aber nicht gut provozierend. Also es gibt ja wirklich gut provozierend. In dem Fall fand ich es nicht gut provozierend.
Ja, und dann kommt Musik, die Musik, die jetzt eingesetzt wird, finde ich sehr gut. Die mag ich sehr. Und jetzt kommt was Typisches. Justus und Peter sitzen im Auto und begeben sich zu dem Ort, an dem Bob sich gerade aufhält. Und sie fassen nochmal alles zusammen. Denn Peter will nämlich von Justus wissen, was Bob genau am Telefon gesagt hat. Jetzt habe ich hier ein paar Notizen. Mhm. Bob hatte sich in dem Motorboot versteckt. Also war er vor Peter an dem Bootsteg. Jetzt sagt Justus auch noch, Bob steht gerade auf der Veranda von dem Typen, der das Motorboot gefahren hat und der die Papierrolle geklaut hat, als er ihn anrief. Er konnte den Dieb während der Fahrt belauschen. Es handelt sich dabei um Mr. Prescott, der für John Taylor arbeitet, der schon angesprochene Immobilienmakler, der Disneyland nachbauen will. Prescott war, das habe ich wirklich gemerkt, war auch, sie sagen das zwar, aber er war bei der spiritistischen Sitzung dabei, denn auf dem Aufnahmediktiergerät hört man, wie Santiago diesmal sagt, stell Mr. Prescott.
Ist mir aufgefallen. Mir nicht aufgefallen. Beim einmal hören entgehen einem da doch einige Details.
Ist ja richtig, weil ich bin ja im Vorteil, ich habe die Folge schon öfter gehört als du und ich habe das Buch gelesen.
Sie finden Bob im Gebüsch, habe ich hier zu stehen.
Es stellt sich heraus, dass Prescott alleine und abgelegen in einem Blockhaus wohnt. Sie kommen dann an und sie stellen das Auto ab. Jetzt was ganz Wichtiges, worauf wir noch eingehen können. Justus bedient sich erstmal aus Peters Werkzeugkiste.
Er hat einen Plan, sagt er vorhin.
Richtig.
Justus hat einen Plan. Sowas finde ich ja auch immer ein bisschen spannend, wenn er sagt, wenn man sowas hört, dann denkt man, oh, okay, gucken, was jetzt passiert. Ja, dann passiert so ein Schwachsinn.
Ja, aber darauf gehen wir gleich erst ein. Er nimmt erstmal sich ein paar Sachen aus der Werkzeugkiste, die auf der Rückbank von Peters Wagen liegt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es kommt dann so ein Trillern im Hintergrund. Ich kann es leider nicht nachmachen. So ein...
Okay.
Und dann sagt Peter, der Ruf des Rotbauchfliegenschneppers. Der Ruf des Rotbauchfliegenschneppers.
Gott sei Dank ist mir das nicht aufgefallen.
Quasi, die Detektive imitieren ein Vogelgezwitscher mit ihrem
Mund.
Ich habe gerade gedacht, ich komme aus der Nummer raus.
Ich helfe, wo ich kann.
Mit ihren Pobacken. Sie imitieren diesen Ruf, um sich untereinander vor Gefahren zu warnen. Und zum ersten Mal kommt das in der Folge 57 Tatort Zirkus vor. Das Geräusch kennen wir aber aus der Folge 22, der verschwundene Schatz. Hier, ich habe sie extra rausgeholt. Die Folge hier.
Okay.
Das ist die Folge mit den Gnomen. Kennst du die?
Leider noch nicht.
Oh, die kennst du nicht.
Nein.
Und nur um das kurz zu erwähnen, eine alte Dame wird quasi von Gnomen bedroht. Danke. Die kriegen quasi von Alfred Hitchcock einen Fall zugeschustert, dass eine alte Freundin von ihm von Gnomen bedroht wird, die bei ihr nachts im Garten irgendwie vor dem Fenster
tanzen. Das klingt schon wieder nach einer unfassbar guten Folge.
Die ist auch super, die würde dir wirklich gefallen.
Dann muss ich mir die echt mal anhören.
Das Geräusch stammt jedenfalls aus der Folge 22, der verschwundene Schatz. Da imitiert Peter schon einmal einen Vogel und es ist genau das gleiche Geräusch.
Gut, aus der Werkzeugkiste von Peter holt Justus ein paar Kabelrohre, genau. Und mit der Bemerkung, warum hast du sowas in deiner Werkzeugkiste? Und ja, diese Stelle möchte ich sagen, und ich glaube, Thomas ist da meiner Meinung, es klingt sehr improvisiert.
Das ist
und schlecht improvisiert.
Auch das.
Weil warum sollte er keine Kabelrohre in seiner Werkzeugkiste haben, verdammt nochmal.
Ja, das klingt so blöd, irgendwie so, als säßen die da im Studio und die lesen das. Und dann bringt hier der Oliver Rohrbeck sowas Persönliches rein, so, warum sollte man eine Kabelrohre drin haben und wieso gerade Peter? Und dann macht er halt diesen Spruch und hier der Jens Wawritschek reagiert auch so,
Ich glaube, er war da wirklich ein bisschen, dachte so, was erzählt er da für Müll? Und ich glaube, er fand es auch scheiße.
Aber wollen Sie damit irgendwas andeuten oder ist es einfach nur eine blöde Bemerkung?
Ich glaube, es ist eine blöde Bemerkung. Eine wirklich unpassende Bemerkung, ähnlich wie, ich bin doch für die Recherchen hier zuständig.
Ja, aber auch nicht. Bleib doch mal dabei. Was würdest du denn mit Blaserohre machen? Quatsch, mit Blaserohre. Die funktionieren die Kabelrohre zu Blaserohren um.
Ja.
Aber es ist schon sehr verdächtig, Olli. Du hast Kabelrohre dabei.
Verrückt, oder? In meiner Werkzeugkiste.
Ja,
das ist schon... Also, da habe ich sogar noch vielleicht einen Schraubenzieher drin. Ganz verrückt.
Nein, sie nehmen auch noch Fensterkit mit. Das, wie schon gesagt, funktionieren sie zu Blaserohre um. Und der Fensterkit ist quasi die Munition. Jetzt geht die Handlung weiter. Wir fassen das jetzt mal ein bisschen schneller alles zusammen. Dieser Prescott ist halt in seinem Haus. Und Bob meint irgendwie, der scheint jetzt wohl irgendwie mit seinem Auftraggeber sich in Verbindung zu setzen. Und der studiert jetzt die Papierrolle. Und jetzt kommt etwas, wo ich sage, da nehmen sich die Detektive wieder ganz schöne Freiheiten raus. Sie schmeißen einen schweren Stein durchs Fenster, um den Typen aus der Reserve zu locken. Wo ich auch mal denke, wie weit dürfen Detektive gehen? Weil sie beschädigen ja persönliches Eigentum.
Ja.
Ja, der Typ hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, er hat die Papierrolle
gekauft. Die wissen ja nicht mal, ob das überhaupt seine Blockhütte ist, in der er da ist. Ja,
Von mal abgesehen, aber dass du halt denkst, der Zweck heiligt die Mittel.
Na, ich sag mal so, aber so viel künstlerische Freiheit gönne ich den Autoren auch. Sonst könnte, ich glaube, sowas würde man in jeder Folge finden, wo man denkt, hier gehen sie ein bisschen weit. Was ich jetzt gerade witzig finde, was ich hier gerade bei mir lese, naja, erster Schwachpunkt der Folge.
Erster?
Ja, den bin ich auch gerade echt erschüttert.
Die ganze Szene am Steg mit dem Wasser,
genau. Das fandst
du nicht schwach.
Darum bin ich gerade selber erschüttert, ob ich den Rest der Folge wirklich so unaufmerksam gehört habe, dass ich bis jetzt noch wohlwollend der Folge gegenüber gestimmt war. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Schwachpunkt. Nee, definitiv nicht der erste, aber auf jeden Fall einer der größten, möchte ich sagen, dieser Folge.
Ich fand das eigentlich sogar ein bisschen witzig, die ganze Szene. Aber erzähl.
Nö, was soll ich dazu erzählen? Er kommt halt rausgerannt, die drei Detektive zielen auf ihn, haben sich natürlich in verschiedenen Richtungen aufgeteilt. Das heißt, er bekommt einmal ein Kügelchen von links, einmal ein Kügelchen von rechts und einmal noch von vorn oder von hinten, so um ihn zu verwirren, um ihn da in eine falsche Richtung zu locken. Und dann sagt er, glaube ich, noch sowas wie, ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Also er hat gerade aus drei verschiedenen Richtungen wurde er gerade beschossen und glaubt jetzt aber zu wissen, wo er ist.
Na Moment, er ist natürlich sehr aufgebracht und sagt, zeig dich, du Saukerl. Ja, dann kriegt er an die linke Halshälfte so ein Kügelchen ran und dann sagt er, ach, das kam von links, jetzt finde ich dich. Dann schießt aber ein anderer von den drei Detektiven aus einer anderen Richtung und dann, oh, jetzt bist du da drüben. Finde ich für ein Kinderhörspiel unterhaltsam und ganz nett. Ganz ehrlich, wenn jetzt nicht 147 auf dem Cover stehen würde, sondern 22, fände ich es sogar besser. Weil das würde dann wieder mehr so in die Zeit passen. So wirkt es so ein bisschen.
Für mich war die ganze Szene albern.
Ja, also, Justus hält ja dann noch so einen Monolog und dann so, ha, ich habe ihn getroffen, jetzt ist Bob dran. Justus übernimmt quasi die Erzählfunktion,
genau.
Wundert sich auch noch, dass Peter zögert. Ich nehme an, Peter hat vielleicht auch einmal daneben geschossen, kann ja auch mal sein. Und Justus nutzt die Gelegenheit, weil der Typ jetzt quasi rasend durch die Nacht rennt, um seine Blaserohre-Mörder zu finden. Dann geht er in das Haus und er findet auf dem Tisch die Papierrolle, die nimmt er an sich. Dann findet er auch noch einen Schnellhefter mit dem Namen Edward Crockett, der Butler.
Und jetzt kommt eine ganz schwierige Szene, finde ich.
Jetzt kommt eine sehr schwierige Szene.
Ja, und zwar hört man jetzt, als Hörer, hört man jetzt Schritte im Hintergrund.
Und dann setzt Musik ein und der Erzähler sagt auch, dann ertönten Schritte. Der Erzähler fasst die Ereignisse dann der Nacht zusammen. Also wir hatten jetzt quasi die Schritte, dann kommt Übergangsmusik. Wir haben quasi einen Cliffhanger. Und dazu muss ich sagen, das macht der Marco Sonnleitner für sein Leben gern. Hm. Der baut eine spannende Szene auf, musst du dir vorstellen. So wie wir es jetzt hier gerade haben. Oder stelle folgende Situation vor. Sagen wir mal, Justus hängt mit einer Hand an einem Cliff und 100 Meter geht es runter auf steinige Felsen im Wasser. Und sagen wir mal, an der linken Hand hängt Peter und an den Füßen hängt Bob. Und oben würde jetzt jemand erscheinen und würde mit dem Fuß ausholen und gleich im nächsten Moment auf Justus' Hand treten. Das ist der Cliffhanger. Dann kommt das nächste Kapitel. Die drei Detektive saßen auf dem Schrottplatz bei Kaffee und Kuchen zusammen und genossen Mathildas Kirschkuchen. Und dann reden sie darüber, haben wir ein Glück gehabt, dass dann der Kommissar kam und den überwältigt hat und seine fünf Polizisten uns gerettet haben.
Genau so war es hier.
Genau. Das macht, aber das ist Sonnleiter. Da kann Europa, das Hörspielstudio, nichts dafür. Das ist so ein typischer Sonnleiter. Und hier ist es genauso.
Der Erzähler, die hätten die Szene ja ausspielen können.
Nee, der Erzähler sagt dann, dass Schüsse gefallen sind, Justus konnte durch ein Fenster fliehen.
Nicht nur, dass er das nur nochmal zusammenfasst, es ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Er fängt an mit die drei Detektive, ich kann leider meine eigene Schrift hier gerade nicht lesen, die drei Detektive trafen sich, glaube ich, nochmal
bei Campbell
und erzählten ihm das. Und ich dachte, die drei Detektive, was ist denn jetzt mit Justus, was erzählen die ihm denn jetzt? Und dann kommt halt, dass der Erzähler, der sonst bis jetzt sich sehr zurückgehalten hat, kommt jetzt hier und erzählt die wichtigste Geschichte hier, die wichtigste Szene.
Ich finde, das ist ein ganz schlechtes Stilmittel, ein ganz schlechte Umsetzung. Stell dir mal vor, du guckst Indiana Jones. Und Indy wird gerade von dieser großen Kugel im Tempel verfolgt. Schnitt.
Abspann. Und da steht, was der Rest
ist. Noch besser, er sitzt dann hier bei sich wieder zu Hause an seinem College. Und dann, müsst ihr euch vorstellen, hat sich eine Tür geöffnet, wo ich reinspringen konnte und war gerettet. Könnte man jetzt noch stundenlang drüber reden, finde ich ganz schwach von Marco Sonnleiter. Und das Problem ist, das macht er nicht nur einmal, das macht er in jedem seiner Bücher, was ihn in meinem Ansehen nicht gerade fördert.
Vor allem, es ist, dass ihm selber nicht auffällt, dass er die Spannung in dem Moment sofort kaputt macht oder der Spannung auch keinen Wert weiterhin gibt. Das ist wirklich,
ist sehr schade.
Kommen wir jetzt zu einem Knackpunkt dieser Folge. Sie machen sich nämlich jetzt an die Lösung des Gedichts.
Und welches tut's mir gefallen?
Ja.
Das fassen wir jetzt aber alles ganz oberflächlich zusammen,
oder? Wollte ich gar nicht weiter zusammenfassen, weil ich ehrlich gesagt da ausgestiegen bin.
Richtig.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kann das ja mal vorlesen, damit ihr Hörer ungefähr eine...
Das war der Punkt nämlich, wo ich dachte, ich bin dumm, aber hier festgestellt habe, Thomas ist genauso dumm. Oder es macht wirklich keinen Sinn.
Nee, es macht keinen Spaß zuzuhören.
Okay, das auch.
Weil, das habe ich ja vorhin schon erzählt, der Marco Sonnleitner quasi... Er ist ja fantasievoll, was das angeht, muss ich ja sagen. Die Rätsel lesen sich alles sehr gut.
Ist recht kreativ.
Aber du hast als Hörer nicht die Chance mitzukombinieren. Es ist alles sehr konstruiert und er nimmt sich da auch sehr viele Freiheiten raus. Ich lese jetzt nur den Rätselvers vor und dann belassen wir es dabei. Mhm. Der Anfang grenzenloser Furcht, wo feucht verdarbet frech Gebein, liegt tief unter dem Mann begraben, der Großen lehrte groß zu sein. Er sieht den bunten Harlekin, den jenseits Erzbewährter wacht, ein Mann einst aus Iberien mit seinen Händen hat vollbracht. Der Sohn unseres Vaters, gleich neben Kainas Liebe, bekam für Davids Mühen indes nur Spott und vorher Hiebe. Doch blieb die Jungfrau ihm erspart, die auf der anderen Seite das Leben grausam zu sich nahm, das Mann dort drüben weihte. Dort, wo das höchste Licht erhellt, was meine letzte Gabe, doch nur die Mäßigung kann sehen, was ich zu geben habe. Und aus diesem ganzen Rätselvers deuten die jetzt irgendwelche Maler, irgendwelche Bilder, die im Schloss hängen, frech Gebein, Gebein steht dann quasi für tot und frech steht für ein Dieb, also ein krimineller Toter, bla bla. Ich will das jetzt gar nicht weiter erörtern. Jedenfalls hetzen sie jetzt durchs ganze Schloss.
Wir machen es jetzt mal im Stil von dem Herrn Sonnleitner. Und zwar, die drei Detektive lösen die Rätsel. Zwischendurch werden sie noch von einem Unbekannten belauscht. Also sie hören Geräusche.
Aber darauf gehen sie gar nicht weiter ein.
Und die Rätsel führen die drei Detektive in eine Kapelle.
Richtig, genau. Sehr gut zusammengefasst, weil dieser ganze Rätselscheiß... Den muss man sich nicht geben. Also da kann man auch wirklich abschalten, wenn da sowas kommt wie Noon, also hier N-O-O-N, High Noon, und daraus
Folgekapitel
No One und so ein Scheiß und alles. Die Rätselverse bringen jedenfalls die drei Detektive und Adam Campbell in die Kapelle. Und da kommt jetzt auch schon wieder sowas total Komisches, wie Justus jetzt das löst. Es geht um Mäßigung. Mäßigung bedeutet Bescheidenheit, was wiederum dann heißt, aha, in der letzten Bank von der Kapelle suche ich mir den unbequemsten Sitz raus, ohne Kissen. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich habe hier einfach nur zusammengefasst, Justus zieht mal wieder seine One-Man-Show ab.
Richtig.
Weil er bezieht seine Kollegen auch gar nicht mit ein. Er rennt da rum, macht und tut, erklärt gar nicht, was er da macht. Der Hörer sitzt eigentlich auch nur teilnahmslos daneben und denkt so, na lass mal, mach mal, gucken, was dabei rauskommt.
Ich finde es ja nicht schlecht geschauspielert, aber ich finde es so an den Haaren herbeigezogen und es macht keinen Spaß, dazu zu hören, wie er darauf kommt.
Definitiv. Genau, es macht ja ein bisschen Spaß, dem Hörer auch die Möglichkeit zu geben, das nachvollziehen zu können, dass man sich selber auch ein bisschen sagt, Mensch, haben wir zusammen gelöst, ja?
Ja, aber hat man hier keine Chance.
Wenn ich so eine Rätsel konstruiere, die, wenn ich dann plötzlich irgendwie in einer anderen Sprache das deute und so,
ja,
wo du ja gar nicht drauf kommen kannst, dann ist das einfach nicht schön gelöst.
Ich habe hier als nächsten Punkt einfach, sie entdecken ein Geheimfach.
Genau, und da befindet sich ein kleines Schatzkästchen drin. Wir sind heute wirklich sehr schnell.
Ja, ne?
Und dann taucht der Onkel auf, Onkel Henry. Übrigens sehr schlecht gesprochen.
Genau, ich mag die Stimme auch nicht. Ich würde ganz kurz mal, dass ihr euch das mal in euren Ohren zergehen lassen könnt, was jetzt passiert. Thomas darf vielleicht die Einzelheiten erläutern. Henry kommt, der Gärtner kommt, Inspektor Kotter kommt und Edward kommt. Und alle relativ dicht hintereinander. Und Thomas da hat jetzt die Ehre und das Vergnügen, zu erklären, was es damit auf sich
hat. Also ich nehme an, das waren jetzt deine Notizen dazu.
Ja, mehr habe ich. Mal, Henry kommt und schnappt sich den Schatz. Gärtner kommt mit Skinny Norris am Schlawittchen. Mhm. Inspektor Cotter kommt. Und Edward kommt. Also dazu habe ich tatsächlich...
Es wirkt mir fast so, als wenn die da irgendwie Miss Marple parodieren oder ich...
Es ist eine Parodie.
Es ist so dieses typische... Ich kann das nicht aussprechen. Deux Ex Machina, wo jemand plötzlich aus nichts auftaucht, der aber eine wichtige Funktion hat und alles auflöst.
Und dann auch im richtigen Moment auftaucht. Nicht so schnell.
Richtig.
So zum Beispiel genau in dem Moment, wo er seinen Satz hat, seinen Einsatz hat, kommt da rein.
Aber genau so ist es. Ich glaube, der Leech, der sagt das nicht so schnell. Mhm. Und er hat halt Skinny Norris am Schlafittchen. Und jetzt stellt sich raus, dass Skinny für diesen ganzen Spuk verantwortlich war. Und er begrüßt ja auch dann die drei Detektive hier. Justus Jonas, der Speckwanz und Schisser Shaw. Und
während er am Schlawittchen von Gärtner Dings kommt.
Gärtner Leech.
Gärtner Leech.
Hat er immer noch eine große Fresse. Und der Leech, der tritt ihm bestimmt die ganze Zeit immer so mit dem Knie von hinten in den Arsch.
Aua, Justus, du Fettsack. Ah.
Genau.
Peter, du Schisser.
Es stellt sich jedenfalls raus, dass Skinny von Edward engagiert wurde, um für Spuk zu sorgen. Übrigens, Inspektor Cotter ist nur im Hörspiel, denn wir befinden uns nicht in Rocky Beach. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen durchgedrungen ist im Hörspiel. Fakt ist aber, die sind nicht in Rocky Beach, die sind weiter weg. Und Rocky Beach ist ja eigentlich der Dunstkreis von Inspektor Cotter, weil jede Ortschaft hat ja einen eigenen quasi...
Ein
eigenes Revier, danke. Hier ist es ein Kommissar Snyder. Und man hat aber einfach fürs Hörspiel Cotter rekrutiert, dem jetzt quasi sein Aufgabenbereich immer größer wird.
Naja, okay.
Wenn irgendwann mal die Detektive in Berlin ermitteln, kommt wahrscheinlich auch Cotter um die Ecke.
Ja, nicht so schnell.
Dann kommt auch noch Edward, der dann sagt, ich habe die Polizei gerufen. Und dann sagt, er wurde von dem Onkel Henry eingesperrt. Was ich auch ziemlich krass finde, weil das wird so ein bisschen lapidar verhandelt, dass so... Er sagt, du hast mich eingesperrt. Also Freiheitsberaubung ist ja wirklich strafbar. Und der sagt dann, ja, ich habe ja mitgekriegt, dass du hier den Bengel, hier den Skinny engagiert hast. Und ich wollte einfach nur wissen, was hier ab ist. Und dann dachte ich, du wirst es mir nicht verraten. Habe ich dich mal weggesperrt. Wo ich so denke, so, alles klar, er hat gestanden, der Kommissar.
Darauf wird irgendwie gar nicht so eingegangen.
Ja, das ist...
Ja. Ich mag dann aber auch den Einwand von Campbell. Edward, mein Freund und Butler.
Ja, ich muss unbedingt noch erwähnen, dass er der Butler ist.
Genau,
was er natürlich für die geneigten Hörer gemacht hat.
Mhm.
Aber es klingt so, mein Freund und Sklave.
Ich möchte eine Sache noch gerne zu Skinny Norris sagen.
Ja.
Skinny Norris ist ja eigentlich ein besonderer Charakter. Der kommt ja auch nicht so oft vor. Aber wenn er... vorkommt, hat er schon immer so eine kleine Schlüsselrolle, oder?
Ja.
Du kennst nicht so viele Folgen mit Skinny Norris.
Ich kenne Geisterschloss. Da hat er ja fast so eine vergleichbare Rolle wie hier, einfach so im Hintergrund agierend. Das ist die einzige Folge, die ich mit Skinny Norris kenne.
Der lachende Schatten kommt auch vor.
Stimmt, da kommt er auch vor.
Die rätselhaften Bilder.
Rätselhaften Bilder kommt er auch vor. Stimmt. Also ich kenne schon einige Folgen, genau. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht so auf dem Schirm, außer dass ich weiß, dass es der Erzfeind ist.
Genau, und hier wirkt er so beliebig, finde ich. Mhm. Also er wird komplett verbraten. Und ich glaube, Skinny Norris ist jetzt auch nicht bei jedem Fan die beliebteste Figur.
Na, ich finde die Figur, ich finde es gut, dass die drei so eine Art Widersacher haben, der hin und wieder mal auftaucht und ja, störend einwirkt, möchte ich gar nicht immer
ganz
sagen.
Ganz ehrlich, ob das jetzt Hans aus dem Nachbardorf gewesen wäre oder Skinny Norris.
Nee, genau, in dem Fall, in dieser Folge, die wir heute besprechen, hätte das jeder Schwanz sein können. den er da am Schlawittchen hat.
Mhm. Am Sack.
Es hätte irgendein Komplize, irgendeine fiktive Figur, die hier erfunden wurde für diese Folge. Dafür Skinny Norris zu verwursten, fand ich jetzt auch höchst fragwürdigst.
Wenn er irgendwie mehr Hintergrund gehabt hätte oder noch so irgendwie sein eigenes Süppchen gekocht hätte.
Ja.
Fände ich es gut, aber.
Oder überhaupt auch vielleicht von dem Schloss profitieren wollte, irgendwas das Schloss kaufen wollte oder irgendwie da seine Hände im Spiel hat, aber einfach nur, ja, ich engagiere dich mal hier, um die Stimme zu spielen und zufällig, ach du, du kennst ja die drei Detektive, ihr kennt euch ja zufällig. Auch halt ein bisschen.
Auch das wird überhaupt
wie
nicht.
Ist er überhaupt wie ist Edward an Skinny Norris übrigens?
Per Anzeige.
Per Anzeige. Das habe ich mir keine Notiz gemacht.
Haben Sie vergessen. Lust auf leicht kriminelle Geschäfte, die sich nur am Rand der Legalität bewegen? Ich bin Ihr Mann.
Ja, was ist das für eine Anzeige? Also ganz ehrlich, das fand ich auch sehr witzig. Stimmt, dass ich mir da keine Notiz zugemacht habe, ja.
Das Problem ist, ich habe jetzt hier geguckt. Ich habe eine ganze Seite.
Ja.
Hier ist meine letzte Notiz drauf.
Ja.
Lies bitte vor.
Letzte Szene, Flöte, Klarinette.
Ja. Vielleicht, um das noch kurz zusammenzufassen. Der Edward hat Skinny Norris für den Spuk beauftragt. Es stellt sich heraus, dass Edward Adam Campbells leiblicher Vater ist. Dass er früher auch ein kleiner Ganove, ein Dieb war. Er war laut eigener Aussage auf dem Weg in die Hölle. Und er hat William Campbell ist, glaube ich, der Urahn. Samuel Campbell hat er bei irgendeiner Gelegenheit mal bestohlen. Der Samuel hätte ihn ja der Polizei ausliefern können. Er hat ihn aber unter seine Fittiche genommen, weil er an das Gute im Menschen glaubt. Und hat ihn quasi bei sich dann beschäftigt. Er hat dann mit seiner Frau ein Kind bekommen, der Edward. Die Mutter ist aber gestorben. Weil aus irgendwelchen Gründen der Samuel und seine Frau keine Kinder bekommen konnten, sie aber so vernarrt in Edwards Sohn waren, haben sie es quasi so verkauft, dass die beiden seine Eltern wurden. Also hat er quasi gesagt...
Er hat sich verpflichtet gesehen, diese Edeltat von dem Samuel wieder gut zu machen und wollte ihm halt sein Kind schenken. Also hat ihm das Kind überlassen, damit um wieder gut zu machen, was Samuel für ihn getan hat. Und hat jetzt im Laufe der letzten Jahre, sage ich mal, von den finanziellen Sorgen von dem Adam erfahren und wollte ihm irgendwie sein angesammeltes Reichtum irgendwie zukommen lassen.
Er wollte ihm ein Erbe beschenken.
Genau, er wollte ihm ein Erbe beschenken, aber er wusste, Adam wäre selber zu stolz, um das einfach so als Geschenk anzunehmen. Also musste er irgendwie inszenieren, dass er es als Erbe seines Vaters, also seines vermeintlichen Vaters Samuel ansieht.
Genau.
Und hat deswegen diese Stimme, diese Verschwörung inszeniert, dass der Vater praktisch zu ihm spricht und ihm über ein Rätsel zu diesem Schatz führt und dass Adam dann am Ende denkt, das ist mein rechtmäßiges Erbe und damit kann ich meine Schulden bezahlen und das Schloss auf Vordermann bringen. Das war der Plan dahinter.
Sehr gut zusammengefasst.
Danke.
Fand ich gut. Und er erwähnt ja auch quasi, wenn er jetzt so getan hätte, schau mal, was ich hier gefunden habe, eine Kiste mit irgendwelchen Schätzen, das ist dein Erbe, das hätte ihm der Adam nicht abgenommen. Der hätte dann entweder geglaubt, aha, das hast du doch schon seit vielen Jahren, wolltest du mir vorenthalten, oder er hätte einfach nicht geglaubt, nein, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Deswegen hat er sich diesen ganzen Kack mit den Rätselversen und der Schatzsuche ausgedacht.
Also, das muss viel Zeit haben.
Das ist alles quasi diese unverständlichen Rätselversen auf dem Mist von dem Edward gewachsen. Jetzt ist es aber so, dass er quasi keine Rechnung für den Schmuck hat. Und der Henry, muss man jetzt auch sagen, es kommt ja noch jemand, Taylor, der Immobilienmakler. Der hat ja im Hintergrund auch ein eigenes Süppchen gekocht und hat nämlich ganz viel recherchiert und jetzt rausgefunden, dass der Edward ja sein leiblicher Vater ist. Dadurch kommt es ja erst raus. Und dadurch ist er ja nicht der rechtmäßige Erbe von Samuel. Und jetzt geht das Erbe automatisch
an Henry
über, der sich ein zweites Publoch freut. Ich sahne hier komplett ab, mir gehört das Schloss und diese Schatzkiste, was Edward nicht witzig findet, weil er sagt, das habe ich von meinem Geld gekauft.
Genau, und kleiner Punkt übrigens, den ich wieder ein bisschen positiv finde, man denkt, ach Mensch, jetzt ist man ja an der Aufklärung der ganzen Sache, denkt jetzt aber, verdammt, jetzt soll der Onkel Henry praktisch als Sieger hier aus dieser Geschichte rausgehen, kann ja nicht sein, ist auch nicht so. Denn jetzt kommt ein kleiner Punkt, den wir auch in der Folge Poltergeist auch schon so ähnlich hatten. Und zwar sagt Peter irgendwas von, naja, bla bla bla, den Marschblasen. Und dann rattert wieder Justus Kopf, Moment mal, den Marschblasen.
Richtig, denn es findet ja jetzt noch ein Gespräch, es sind alle jetzt weg, außer die drei Detektive, Adam Campbell und Edward.
Genau.
Ich glaube aber, dass trotzdem, so habe ich es verstanden, der Henry zur Rechenschaft gezogen wird, weil er ja den Edward eingekerkert hat.
Das, ich glaube, er wird abgeführt, ja.
Genau, erstmal und er sagt dann, ich kann den jetzt verkaufen. Ja. Aber erstmal sagt er, sie kommen erstmal mit, sagt Cotta. Und dann stellt sich halt heraus, sie können nichts dagegen machen und der Edward hat ja nicht mal eine Rechnung, Belege, dass ihm der Schmuck gehört. Und dann, deswegen sagt er auch Cotta noch vorher, dann kann ich ihm nicht helfen. Und jetzt
das Lustige ist ja an der Stelle wirklich noch, mit seinen ganzen Versuchen wollte er ja vortäuschen, dass es das Erbe seines Vaters ist und hat jetzt automatisch das Problem, dass durch die Aufklärung, das jetzt auch dem Onkel Henry eigentlich gehört, eigentlich fand ich das an der Stelle schon wieder ein bisschen witzig.
Du hast das Beste rausgelassen. Wie Onkel Henry reagiert, als sich rausstellt, er ist gar nicht der Sohn von Samuel. Ein Bastard.
Stimmt, da habe ich, während das kam, habe ich geschrieben, habe kurz aufgehorcht. Ach, gedacht, ach, egal. Ich habe dieses Wort ist mir tatsächlich aufgefallen, habe aber den Zusammenhang in dem Moment nicht gerafft, weil ich da ein bisschen abgelenkt war.
Jedenfalls ist Peter so sauer, muss ich auch noch eine Sache zu sagen, Buch-Hörspiel-Vergleich, dass er dieses murmelt, den würde ich am liebsten mal in den Marsch blasen.
Genau.
Genau, und da kommt jetzt die Lösung. Ich muss jetzt wieder das Hörspiel loben. Muss dir folgende Situation im Buch vorstellen. Die sind, glaube ich, ich weiß gar nicht wo, wieder im Westturm oder so, wo die Eltern verkokelt sind. Mhm. Keine Ahnung. Und Peter kriegt wie der Suppenkasper aus der Struwwelpeter einen Wutanfall. Der stampft immer wieder auf den Boden auf.
Süß.
Weil er so sauer ist. Und irgendwann bricht er durch den Holzboden ein. Es steht alles so im Buch. Dann so, ich habe mich nicht verletzt, alles gut. Aber was ist denn das hier? Hier liegt ja ein Kuvert. Im Buch. Und dann nehmen sie das Kuvert und dann ist in dem Kuvert
das Testament.
Das Testament drin. Weil Peter einen Ausraster hat, findet er das zufällig. Wo ich mir auch denke, es findet wirklich im Westturm statt, weil stell dir mal vor, du bist im Zimmer eingesperrt und wirst gleich den sicheren Flammentod sterben und denkst, ich mache noch schnell eine Unterreihe, glaube ich, das Testament und verstecke es unter dem Boden hier, vielleicht findet er es ja.
Und dass Peter auch genau in dieser, auf dieser Stelle auftritt, das hat er auch, hat der Samuel wahrscheinlich auch vorausgesehen. Hier wieder ein großes Dank an den Herrn Minninger, der wieder ganz fett den Filzer genommen hat, gesagt hat, so ein Blödsinn und eigentlich eine ganz adäquate Lösung draus gemacht hat, wie ich finde.
Der baut nämlich schon im Laufe des Hörspiels, wenn sie die Rätselverse lösen, eine kleine Unterhaltung ein. Da sagt nämlich der Adam Campbell, dass er früher immer auf der Flöte gespielt hat oder so. Und da hat der Samuel zu ihm gesagt, du wirst dieses Instrument erst wieder anfassen und spielen, wenn ich tot bin.
Genau. Und das ist ein schöner Hinweis. Und im Nachhinein ist mir das dann auch wieder eingefallen. Dachte, das war wirklich ein schöner Punkt, eine schöne Lösung für die ganze Sache.
Es ist unterschwellig, aber normalerweise, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie im Drei-Fragezeichen-Hörspiel passiert nichts ohne Grund. Das war so eine Bemerkung, die ich irgendwie wirklich so als so Unterhaltung nebenbei empfand. Aber sie wird jetzt wichtig.
Da sagt ja Peter die Sache mit dem Marschblasen, den würde ich am liebsten den Marschblasen.
Und Justus kombiniert.
Die gleiche Sache oder eine ähnliche Sache hatten wir in der Poltergeist, wo Peter nämlich sagt, ich fühle mich wie Gott in Frankreich und dadurch Justus auf Eugenie kommt, was ich eigentlich auch einen witzigen Bogen finde. Ja. Aber
das wirkt für mich konstruierter als hier das hier
mit der Flöte. Genau, das finde ich okay, weil kann ja sein, dass Mensch Blasen, war doch was mit dem Musikinstrument. Das finde ich wieder gut. Hier sei noch erwähnt, dass Adam selber sagt, dass er musikalisch unbegabt ist, wo Justus auch nicht auslässt, das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, indem er sagt, unabhängig von ihrer musikalischen Unfähigkeit kann es aber auch noch an was anderem liegen, dass sie auf dieser Klarinette nicht so gut spielen können. Ja. Mit den anderen Worten, unfähig ist er trotzdem, aber da ist vielleicht noch was drin.
Sie begeben sich jedenfalls in das Zimmer, wo dieses Instrument liegt. Ich habe vergessen, wo. Und dann pustet er da rein und dann kommt eine Schriftrolle zutage, die zusammengerollt in dem Instrument versteckt wurde und sie finden das Testament, was Adam Campbell als alleinigen Erben ausweist und wir sind am Ende.
Ja, tatsächlich, da kommt noch eine Sache, wo, Mensch, da war noch was, wo ich mir leider keine Notizen gemacht habe. Da sagt Justus noch irgendwas und daraufhin sagt aber Adam, ist egal, ich muss jetzt erstmal alles andere sacken lassen. Und dann ist zu Ende. Ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Dialog war.
Ich glaube, sie sagen zu ihm, Mensch, ist ja alles jetzt gut geworden. Und ich glaube, er tut dann so irgendwie, ich habe heute mehr gefunden, als mir lieb ist. Aber nicht im Negativen, sondern er hat ja auch seinen leiblichen Vater jetzt gefunden. Genau. Ich glaube, dass das sein größter Schatz ist.
Und er hat seinen Vater nämlich nicht verloren. Es ist nur dieser Samuel, der gestorben ist, ein Niemand.
Aber jetzt muss ich immer eine andere Frage stellen.
Ja.
Ist es nicht ganz schön unsensibel, 15 Jahre einen Menschen im Glauben zu lassen, dass seine leiblichen Eltern bei einem Brand jämmerlich ums Leben gekommen sind?
Ich sag mal so, ich
möchte... Wenn der wahre Vater nebenan
noch lebt. In dem Punkt kannst du recht haben. Ich möchte aber sagen, dass es keinen großen Unterschied macht, weil Adam einfach zwei sehr, sehr, sehr vertraute Menschen bei dem Feuer verloren hat. Und da würde er nicht sagen, ach, Gott sei Dank, das waren ja gar nicht meine Eltern. Wie unwichtig. Also ich glaube, das hätte keinen so großen Unterschied gemacht. Obwohl man hätte schon nach dem ersten Schock vielleicht die Sache mal aufklären können. Dann hätte Edward das nämlich auch leichter gehabt, mit dem Schloss zu retten. Mhm. Das hat für mich auch keinen Sinn ergeben, warum er das 15 Jahre lang hinterm Berg macht und sieht, wie er da finanziell verreckt.
Vielleicht hätten sie es zusammen lösen können.
Eigentlich hätten sie es, also das verstehe ich nicht. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, weil es wird ja auch erwähnt, dass keine Adoption stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, es ist weiterhin der rechtmäßige Vater. Insofern...
Ja, also, wenn es um Logik in dieser Folge geht, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Wir gehen jetzt in die Wertung hinein.
Ja.
Als Hörspiel finde ich diese Folge durchaus gelungen und sie hat auch einen erneuten Wiederhörwert. Also ich finde, das ist jetzt keine Folge, die hört man einmal und stellt sie für immer in den Schrank. Dafür ist sie doch recht kurzweilig und unterhaltsam. Was ich nicht empfehlen kann, ist wirklich die Buchvorlage. Die ist wirklich grausam vom Schreibstil, von den unnötigen Nebenhandlungen und Figuren, die da noch weiter auftauchen, die fürs Hörspiel gestrichen wurden. Deswegen, das Buch ist eine Frechheit in meinen Augen. Und da hat wirklich der André Minninger das Beste rausgefiltert und ein unterhaltsames, recht kurzes, originelles Hörspiel draus gemacht. Deswegen bin ich mit dem Hörspiel gar nicht so auf Kriegsfuß. Ich habe es nur ausgesucht, weil ich dachte, der Olli, der will ja immer eine neue Folge hören. Wie kann ich ihn nicht zu sehr überfordern?
Und danke.
Trotzdem noch irgendwie was Originelles und trotzdem leicht Trashiges rausfiltern. Und da ist mir diese Folge eingefallen.
Also ich muss auch in allgemein diese Folge als positiv bewerten. Sie fängt spannend an. Man ist erstmal, sagen wir so, im ersten Drittel fällt einem nichts wirklich Negatives auf. Ich finde die Geschichte an sich, diese Geschichte mit dem Vater und wie er ihn darauf bringen möchte, an dieses Erbe zu kommen. Und wie am Ende dann doch nochmal herauskommt, dass er jetzt dieses Erbe ja doch an Onkel Henry verschenkt hat. Diese Hintergrundgeschichte finde ich auch sehr gut eigentlich. Man hätte es besser machen können. Man hätte es ein bisschen unheimlicher machen können. Und ich finde man hätte die ganzen Käufer, finde ich, nicht so einbringen müssen. Weil diese Szenen fand ich alles recht uninteressant. Man hätte eher den Spuk von Skinny ein bisschen ausbauen können. Mhm. Jetzt nicht vielleicht in Form einer blutigen Teufelsfratze. Mhm. Aber man hätte da ein bisschen mehr Pfiff reinbringen können, indem man sich nicht so auf diese Immobilienmakler und so gestürzt hätte und da sich darauf versteift hätte. Also ich muss sagen, alles in allem war die Folge okay. Mit vielen Sachen, Augenroller nenne ich das immer, wo man denkt, oh mein Gott, aber tatsächlich nicht so schlimm, wie ich erwartet habe.
Sie lässt in der zweiten Hälfte sehr nach. Die ganze Lösung von Rätselversen, dieses in der Kapelle, wo einer nach dem anderen aus dem Hut gezaubert auftaucht und zur Lösung beiträgt, das wirkt halt so albern,
also und auch nicht schön. Ab dem Teil, wo sie anfangen, die Rätsel zu lösen, wird es besonders für jemanden anstrengend, der sich konzentrieren möchte auf diese Folge, weil er am nächsten Tag ja was dazu sagen soll. Mhm. Und dann hört man die Rätsel, hat man jetzt was verpasst oder schustern die sich das wirklich so zusammen, wie ich es gerade gehört habe? Und es scheint ja tatsächlich so gewesen zu sein. Anders als wirklich die gefährliche Erbschaft, wer war da eigentlich der Autor? Und wie ist da das Buch-Hörspiel-Verhältnis?
Das war natürlich ein amerikanisches Buch.
Ja.
Der Autor war William Arden, einer der Urgesteine, der ganz viele Fälle beigesteuert hat. Ich finde, man kann diese beiden Folgen auch nicht miteinander vergleichen.
Die Folgen nicht, ich rede ja nur von den Rätseln, von der Art der Rätsel. Da, die hätten es ja bei Gefährlicher Erbschaft auch so machen können. Irgendwelche Hanebüchen-Wortzusammenreihungen dort und dann sagt Justus, ach nein, das war ganz klar, hier und da und dort. Aber nein, es ist tatsächlich ein gutes Stück nachvollziehbar, wie sie auf diese Lösungen kommen. Und die beißen sich auch ein bisschen die Zähne daran aus teilweise. Und es ist nicht alles auf Justus konzentriert, sondern alle sind beteiligt an diesen Rätselslösungen.
Es geht ja auch viel zu schnell, wie sie
das
es
ja lösen. Auch, ja.
Irgendwie, sie lesen es einmal vor, dann wiederholen sie es zweimal und dann, Moment mal, jetzt fällt mir was ein. Also das ist so nach Fahrplan. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, wir müssen das jetzt abhaken. Darum meine ich, die hätten lieber diese ganzen Immobilienmakler-Geschichten komplett weglassen sollen und lieber, wie bei Gefährliche Erbschaft, auch sich auf die Rätselslösungen konzentrieren sollen und dabei ein bisschen Spuk einbauen. Wo ich einen Punkt hier tatsächlich noch vergessen habe, und zwar der Titel Grusel auf Campbell Castle, da wird kritisiert von einigen Fans, dass sich der Verlag Kosmos mehr darauf konzentriert, irgendwelche gruseligen Worte aneinander zu reihen, damit der Titel einfach gruselig klingt. Das ist nicht mehr so wie früher, dass Folgen hießen Der heimliche Hehler oder Der rasende Löwe. Diese Folge würde vielleicht in alt heißen Der falsche Vater oder irgendwie sowas. Aber nein, es wird wohl sehr auf diese Gruselschiene gefahren, was in dem Fall auch gar nicht zur Geschichte so wirklich passt, weil wirklich gruselig ist die Folge tatsächlich nicht.
Die alten Titel hatten immer, ich mochte ja, dass sie immer die drei Fragezeichen und ... hießen. Und alles, was erwähnt wurde, hatte immer direkt mit dem Fall zu tun. Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Es kommt ein Papagei vor,
genau,
der auch eine wichtige Rolle spielt. Die drei Fragezeichen
und der Höhlenmensch.
Der Höhlenmensch und der sprechende Totenkopf. Alles Elemente, die eine wichtige Funktion haben. Grusel auf Campbell Castle, ja.
Aber
Campbell Castle ist quasi der Ort, an dem es spielt und es passieren gruselige Begebenheiten, aber es klingt einfach beliebig.
Das ist für mich Effekthascherei in dem
Moment. Ja, genau.
Wenn ich eine Folge nenne und der sprechende Totenkopf, ja, da kommt ein sprechender Totenkopf drin vor. Ist so, Fakt. Mhm. Und ist trotzdem ein spannender Titel. Aber hier war es auch, ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, bevor ich diese Sache gelesen habe, dass es kritisiert wurde. Da dachte ich, stimmt, das passt gar nicht zu den anderen Titeln der älteren Folgen.
Kommen wir zur Wertung 1 bis 10.
Ich muss ganz ehrlich sagen, umso mehr Folgen man hier bespricht, muss man echt aufpassen, dass man konsequent bei der Bewertung bleibt, weil angenommen, ich sage jetzt 6 Punkte, dann ich weiß nicht mehr, was ich bei Poltergeist gesagt habe. Es muss ja ein bisschen im Verhältnis bleiben.
Ich glaube, 4 hast du Poltergeist.
Wenn ich jetzt aber, okay, diese Folge muss ich sagen, finde ich definitiv. Ich weiß nicht, finde ich die besser als Poltergeist? Ja, die finde ich besser als
Poltergeist. 8 Punkte hast du Ameisenmensch gegeben. Du hast jetzt diese, sag mal, du bewegst dich jetzt in diesem Rahmen.
Ja, dann gebe ich dieser Folge ja 5 Punkte.
Was? Dafür, dass du jetzt gerade so gesagt hast, ich fand die gut und unterhaltsam und gar nicht
wenn
so schlecht.
Wenn ich Ameisenmensch 8 Punkte gebe, kann ich dieser Folge keine 6 Punkte geben.
Ich hätte jetzt mit einer 7 sogar gerechnet.
Boah, nein, auf gar keinen
Fall. Dass sie dich unterhält.
Ich brauche noch Luft für andere Folgen dazwischen. Also ich kann ja nicht nachher kommen und sagen, oh Gott, jetzt haben wir hier gefährliche Erbschaft. Die kann ich ja nicht schlechter bewerten als Grusel auf Campbell Castle zum Beispiel.
Interessantes Bewertungssystem. Ich hätte jetzt bei dir mit einer 7 gerechnet.
Ich habe kein System. So richtig, das ist denn das Problem. Man muss ja ein bisschen konsequent bleiben.
Auch wenn ich mit der Folge ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, was die Buchvorlage angeht, hatte ich ja schon gesagt, dass ich die Hörspielumsetzung durchaus gelungen finde. Und ich würde mich sogar zu einer 7 hinreißen lassen. Selbst so eine Sachen wie mit dem Wassergeist, was von Unlogik kaum zu überbieten ist, ist es spannend gemacht.
Genau, in dem Moment weiß man ja auch noch nicht, was für eine unlogische Sache dahinter steckt. Und in dem Moment ist es ja auch spannend, wenn man es neu hört. Also
ja,
wenn
du darfst es halt nicht hinterfragen.
Das ist richtig, ja.
Aber so ansonsten gebe ich der Folge eine 6,5.
Okay. Also sind auch Kommazahlen erlaubt.
Natürlich.
Dann gebe ich der Folge eine 5,75.
Mensch, nicht 5,789?
Nein, das ist 5,75.
Eine 6,5, das ist besser als eine 6. So. Eine 6 ist für mich ja oberes Mittelmaß, wo man sagt, kann man machen. Eine 7 ist schon wieder zu sehr an einem Gut.
Du hast recht, vielleicht sollte ich jeder Zahl, jeder Stufe, sollte ich vielleicht wirklich eine Definition geben.
Ja, so funktioniert das, doch ein
Wertungssystem. Ich habe keine Definition dazu. Ich sage einfach, 10 ist super geil, 1 ist grottenschlecht,
genau.
Und alles andere ist halt dazwischen. Irgendwie.
Ja, aber 5 ist ja das absolute Mittelmaß. Und wenn du sagst, so wie du mal gerade meintest, ich gebe der Folge eine 5, ist sie absolutes Mittelmaß. Eine 6 ist noch drüber, aber eine 6 ist jetzt nicht grottenschlecht, dass man sagt, kann man machen.
Für übers also die Benotung über Mittelmaß hebe ich mir gerne noch für andere Folgen auf.
Ich finde, das war eine sehr schöne Folgenbesprechung.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren auch heute sehr kurz. Ich habe schon einen Plan, wenn wir beide das nächste Mal zusammensitzen, hören wir eine sehr aktuelle Folge. Nicht die alleraktuellste, aber eine, die letztes Jahr erschienen ist.
Die alleraktuellste hast du ja mit Benjamin gehört.
Jetzt. Haben wir dich einfach nicht eingeladen. Stimmt aber gar nicht. Ich hatte dir Bescheid gesagt. Ich hatte
keinen Bock.
Und du hattest keine Zeit, keine Lust.
Ich hatte keine Zeit, vollkommen. Genau. Ich hatte leider keine Zeit.
Ja, ich glaube eher keinen Bock.
Sag mir mal, dann kann ich mir das gleich notieren.
Folge 194.
Ja. Die da heißt.
Und die Zeitreisende.
Ach stimmt, das hast du mir vorhin noch kurz gezeigt. Ja. Es klingt sehr spannend, muss ich sagen. Ich verspreche mir viel von der Folge und du hältst jetzt den Mund.
Aber ich werde dich dann, wenn wir die Folge besprechen, nochmal an deine Wertung für diese Folge erinnern.
Spielst mir noch.
Dann bin ich mal da gespannt.
Okay, ich freue mich auch.
Wunderbar, denn danke für eure Zeit, für euer Feedback, was ihr uns hoffentlich zahlreich geben werdet. Und wir hören uns das nächste Mal bei einer Folge, die Zentrale.
Gehabt euch wohl.